Echo 3 an Echo 7. Hahn Kumpel, kannst du mich verstehen?
Laut und deutlich, Lu. Was gibt's?
Ich habe jetzt meine Runde hinter mir. Ich kann jetzt eine Spur von Leben entdecken.
Herzlich willkommen zu Echo 3 an Echo 7, diesmal mit Folge 45. Max, wo erwische ich dich gerade?
Auf dem Sprung.
Auf dem Sprung, wo denn diesmal?
Wie immer. Oh ja, ich darf gleich noch einen Zug nach Stuttgart erwischen.
Oh, was gibt's in Stuttgart Tolles?
Geburtstagsfeier.
Von unserem Freund Michi, ne?
Ja, genau.
Na gut, dann beeilen wir uns mal ein bisschen und heute...
Eilt euch, Hobbitze!
Ja, du machst hier irgendwelche Gollum-Töne nach, ja.
Aha.
Jedenfalls haben wir... Oh Gott, jetzt hör doch auf, das ist ja schrecklich. Hey. So, wir haben diese Woche ganz spontan die Gelegenheit gehabt, mit Sascha Rotermund aufzunehmen, Synchronsprecher, den man aus diversen interessanten und durchaus bekannten Rollen kennt. Doctor Strange, Din Djarin oder Captain Pike gerade ganz aktuell. Und das Ganze ja war so anlässlich des Staffelfinales der zweiten Staffel von Strange New Worlds. Passte also ganz gut. Und da haben wir ausführlich mit ihm gesprochen. Aber der Max war natürlich irgendwie leider nicht verfügbar.
Ja, ich bin irgendwie aktuell also komplett belagert.
Ja.
Jeder will was von mir.
Ja, hoffentlich ist das auch zu deinem Vorteil.
Oha.
Ja, aber da Max leider nicht konnte und wir auch nicht unbedingt verschieben wollten, habe ich dann den Sven von den Mandos gefragt, ob er kurzfristig einspringen kann. Und das hat er natürlich sehr gerne gemacht. Dankeschön an dieser Stelle dafür. Und deshalb haben wir dann zusammen mit Sascha Rotermund uns unterhalten. Ja, Max, du hattest aber noch irgendwas, was auch in Sachen Synchron von Relevanz ist.
Oh ja, durchaus. Und zwar, du kennst doch diese selbsternannten männlichen und weiblichen Lisas, von denen man immer hört, ja, also ich kann mir ja gar keine deutschen Sachen anhören, das geht ja gar nicht, ich brauche die Originale.
Ich kenne diese Puristen ja. Vor allem aus dem Anime-Bereich, ja.
Also voll die Lisas.
Nennt man das so? Ist das sowas wie BWL-Justus?
Genau, BWL Justus und das weibliche Gegenstück ist die Lisa, nämlich die Lisa, die war ein halbes Jahr in Australien und die kann echt gar kein Deutsch mehr. I don't know the words, sorry.
Ja. So jemand ist uns doch allen schon mal begegnet.
Oh ja.
Ja, okay, was ist mit dieser Lisa?
Ja, also allen Lisas zum Trotz wird jetzt Deutsch die Originalsprache für einige Amerikaner.
Wie?
Wir haben doch aktuell so einen wundervollen Autorenstreik, wobei ich mich immer noch frage, ob das irgendwie noch ein besonderer Unterschied zu vorher ist, weil gefühlt haben auch vorher die Autoren schon gestreikt, wenn ich mir so die Handlungen von einigen Serien und Filmen anschaue.
Ja, das war dann aber eher inhaltlich und nicht komplett, ja. Aber gut. Also,
marginale Änderungen.
Oh, komm. Also da hat Sascha auch was zu erzählt, das werdet ihr ja dann gleich hören, dass sich tatsächlich schon auf seine Arbeit auswirkt, ja.
Ja, und ich würde sagen, jetzt wird zurücksynchronisiert.
Oh, interessant. Erzähl.
Amerikanische Fernsehsender und Streamingdienste müssen ihre Startslots ja irgendwie befüllt bekommen. Es gibt ja gerade keine neuen Staffeln, keine neuen Serien, keine neuen Filme.
Ja, ich glaube, ich weiß, worauf es hinausläuft.
Die müssen das irgendwie befüllt bekommen.
Ja.
Und deswegen bekommen die jetzt unseren Schrott auf Englisch synchronisiert.
Also das Re-Ragu-Rendezvous quasi lauwarm aufgewärmt in der Mikrowelle.
Das jetzt nicht, aber zum Beispiel den Schwarm.
Ah, ja.
The Swarm.
Aber war das nicht sowieso irgendwo auf Amazon oder so schon?
Ja, die kriegen das jetzt aber tatsächlich in ihrem heimischen Fernsehen in Synchrofassung.
Ha, okay. Gab's aber, konnte man das denn vorher noch nicht abrufen in den USA?
Ich weiß es nicht, aber das hat jetzt auf jeden Fall einen Startslot in irgendeinem Fernsehsender bekommen, weil sie einfach nichts mehr haben, um die sonst zu füllen.
Ha. Ja, um im Thema zu bleiben, wird es denn tatsächlich von Menschen noch synchronisiert oder setzen sie schon die AI dran?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, das sind nur noch Menschen.
Aber ja, gehören die Synchronsprecher nicht auch zur streikenden Zunft gerade?
Tun sie das? Ich meine, du brauchst in den USA ja nur doch eher wenige Synchronsprecher. Du brauchst ja fast nur für Zeichentrick und für Animationszeug.
Ja, aber das sind ja auch meistens Leute, die auch vor der Kamera stehen.
Öfters, aber nicht immer.
Wenn ich jetzt zum Beispiel ganz aktuell denke, Jack Quaid zum Beispiel, Sohn von Dennis Quaid, ja, der ist doch Synchronsprecher bei Lower Decks für Bäumler, aber der hat ja auch schon durchaus vor der Kamera gearbeitet.
No.
Naja, aber ich glaube, da sind die Übergänge in den USA noch fließender als hier in Deutschland. Also,
ja, ich meine, Barbara Schöneberger will jetzt nicht unbedingt jeder hören. Also.
Ja gut, wir haben ja auch schon mit Georg über verschiedene Kollegen gesprochen, die dann eben nicht nur hinterm Mikro stehen, sondern auch vor der Kamera. Das ist ja bei Sascha auch so und bei Kaya, mit der wir bald mal sprechen werden.
Kaya! Klingt wie so ein Kung-Fu-Schrei.
Ja, wer jetzt gerade noch rätselt, der rätselt jetzt bis zum Ende der Folge, weil darüber werden wir im Auto sprechen. So, Max, hast du noch irgendwas, was wir vorne wegschieben müssen oder?
Ja, schieb an, ne?
Gut, dann ja, viel Spaß mit unserem Gespräch mit Sascha Rotermund. Bis später. Ja, so schnell kann's gehen und der Max ist heute leider nicht dabei, der ist nämlich im Stress. Prüfungen auflegen, so als DJ und so weiter. Deshalb habe ich mir heute einen Co-Host eingeladen und das ist der Sven von den Mandos vom Jagalaklan. Hi Sven.
Hallöchen.
Alles sehr spontan heute.
Ja.
Denn wir begrüßen heute einen recht bekannten Gast. Jeder, der gleich seine Stimme hört, weiß sofort, wer es ist. Es ist nämlich Sascha Rotermund. Hallo.
Hallo, hallo, dabei habe ich doch so einen Frosch im Hals und werde euch gleich mit meinem Räuspern auf die Nerven gehen.
Oha.
Hallo, hallo, danke für die Einladung und danke, dass ihr so spontan seid und das so schnell möglich gemacht habt.
Ja, die Einladung hatte ich gestern Abend geschickt und heute Morgen kam schon die Zusage.
Und sogar am späten Abend, oder? Es war ein fortgeschrittener Abend schon, ne, wenn ich mich
genau
entsinne.
Richtig, ich kam gerade vom Sport nach Hause und dachte mir, ach komm, schreib doch mal eben eine Mail. Und hatte ich heute Morgen direkt die Antwort.
Ja, so wie sich das gehört.
Ja, super. Wie voll ist denn dein Terminkalender gerade so?
Ja, Gott sei Dank ist er sehr gut voll. Gerade wir, der ich ja in der Hauptsache am Mikrofon arbeite und zum großen Teil dabei auch in der Synchronisation, da ist schon auch noch ein großer Anteil Dokumentation, Hörbücher bei mir auch dabei, aber ein großer Anteil Synchronisation, sind schon die ersten Anzeichen zu merken, dass in Hollywood gerade gestreikt wird. Ja, dass Material nicht kommt, dass Sachen nicht weiter bearbeitet werden, möglicherweise Voranmeldungen, die schon im Kalender standen und jetzt plötzlich dann doch wieder verschoben wurden oder auf unbestimmte Zeit verschoben sind, kann ich insgesamt in der Gesamtheit sagen, ja, der Kalender ist Gott sei Dank knackevoll und so mag es bleiben.
Merkt man das wirklich schon jetzt so unmittelbar? Ist das so eng zusammen oder ist
naja,
das so
der,
eine...
Ja? Der Autorenstreik ist ja schon seit über 3 Monaten im Gange oder 3,5, vielleicht sogar schon 4 Monate, ich weiß es gerade gar nicht genau. Auf jeden Fall ist er schon länger als dieser 100-Tage-Streik wann war der? 2015 ungefähr?
Um den Dreh, ja.
Der läuft schon ein bisschen länger. Und dass die Schauspieler dabei sind, ist jetzt, ich weiß es gar nicht genau, gefühlt 3 Wochen ungefähr sowas. Ja. 2, 3 Wochen sowas.
In der Mitte Juli war es, ja.
Durch den Autorenstreik, es ging ja dann erst um die Shows, ne, um die Late-Night-Shows und hin und her. Aber es ging dann auch ziemlich bald an die Serien. Und es ist jetzt noch nicht das Gros der Aufträge, aber ich kann sagen, da sind ein paar Titel dabei, die ich eigentlich hätte schon bearbeiten sollen. Wo es heißt, auf unbestimmte Zeit ist das erstmal auf Eis.
Das ist natürlich auch eine Sache, jetzt sind wir schon mittendrin eigentlich, ja. was ich aus deiner Branche ja schon häufiger gehört habe. Die Bedrohung durch KI spielt ja bei diesen ganzen Streiks auch eine Rolle.
Ja, insofern ist es ganz wichtig, was da gerade passiert.
Ja, also Bedrohung durch KI jetzt gerade als Kontext, das ist jetzt nicht der Terminator-Szenario, dass wir alle sterben werden, sondern es geht um die Berufe, die möglicherweise sterben werden.
Die vielen Berufe.
Genau, denn was bei Film alles... ja, an Kreativen geleistet wird und was dann teilweise durch KI automatisiert werden kann, Stimmen synthetisiert. Wir kennen es ja auch aus Star Wars mit der Vader-Stimme von Reese Beecher und die Reproduktion von dem Äußeren der Schauspieler, aber eben auch Autorentätigkeiten und so weiter sind ja alle bedroht.
Ja, ja, ja.
Und wir hatten im Frühjahr mit dem Hans-Georg aufgenommen, guter Kollege von dir.
Ja.
Hans-Georg Panschak.
Ne? Ja, ja, ja. Wir sind uns leider nie begegnet, aber
ach echt nicht?
Aber ein Mann, den ich für seine Arbeit auf jeden Fall sehr bewundere.
Mhm. Ja, da müssen wir doch mal was möglich machen, Sven. Die beiden müssen wir mal zusammenbringen.
Ja, da wäre ich
sehr
auch
gerne.
Für.
Sehr gerne.
Auf jeden Fall. Ja, da findet sich sicherlich mal eine Convention oder so, wo das funktionieren wird.
Yeah.
Ja, aber der hatte uns da schon erstmals so das ins Bewusstsein gerufen, dass das ja so eine Sache ist, die eure Branche sehr stark bewegt und auch andere Synchronsprecher und Synchronsprecherinnen, mit denen wir im Vorfeld der FedCon ja Kontakt aufgenommen hatten, haben uns das bestätigt und auch gespiegelt, dass das dann eine ganz wichtige Sache ist. Unter anderem auch, wo wir uns das erste Mal begegnet sind auf der Comic-Con in Dortmund, hatte ich mit deiner Kollegin Gabrielle Petermann darüber gesprochen, weil sie uns dann in ihrer Rolle als Sarah Connor aus der Terminator-Serie auch was aufgenommen hatte und das ja, ließ sich dann ganz gut miteinander verbinden. Und ich habe auch kürzlich noch mit Kaya Marie Möller telefoniert, mit der wir in einer der nächsten Folgen aufnehmen werden.
Ja, liebe Grüße.
Ja, sie hat auch gesagt, sie hat sich sehr gefreut, dich kürzlich wiederzusehen beim Synchronpreis, war das, glaube ich.
Ja, wir haben uns lange nicht gesehen, da haben wir uns wieder getroffen, ja.
Er hatte eine tolle Zeit zusammen da gehabt, hat sie gesagt.
Definitiv, das war eine fantastische Party und Kaya und ich kennen uns wirklich sehr, sehr, sehr lange schon und ich habe auch früher schon in Hamburg mit ihrem Vater zusammengearbeitet und zusammen synchronisiert. Mhm. Ja, tolle Leute.
Wie lange bist du eigentlich schon in der Branche tätig da?
Seit 2000. 97 habe ich angefangen, Schauspiel zu studieren, 2001 habe ich Diplom gemacht. Und im Jahr 2000, weiß ich noch, war ich gerade dabei, so mein Abschlussvorsprechen vorzubereiten. Und ich hatte so mein erstes Engagement im Staatstheater in Hannover. Und dann bin ich von dort aus von Kollegen mit nach Hamburg zum Studio Hamburg genommen worden. Wenn du Synchron machen willst, das ist die nächste Adresse von Hannover aus sozusagen, ab darauf. Und man hat mich dann netterweise da ein paar Aufnahmeleitern vorgestellt und dann hatte ich innerhalb kürzester Zeit so die erste Gelegenheit, in so Mini-Rollen mal was auszuprobieren. Freundlicher und schönerweise hat man mich gelassen sozusagen. Ja, und dann kamen so langsam die ersten, trudelten langsam so die ersten kleinen Jobs rein und dann bin ich aber erstmal ans Theater gegangen und habe das wirklich ausschließlich gemacht. Und so nach 2, 3 Jahren bin ich auf den freien Markt. Ja, klar. Und dann guckt man sich natürlich um. Kamera, Theater als freier Schauspieler, nicht mehr im Festengagement, sondern frei. Und natürlich auch alles, was das Mikrofon bietet. Und dann wurde es langsam immer mehr.
Mhm. Was war so deine erste größere Rolle in einer Serie oder Produktion, an die du dich so erinnerst? Also wo du wirklich einen Hauptcharakter oder prominente Nebenrolle gesprochen hast?
Das war Dr. House. Das ist ziemlich sicher Dr. House. Der Dr. Chase Jesse Spencer heißt der Schauspieler, genau. Ich muss gestehen, aber ich weiß gar nicht mehr genau. Das muss so um 2005 losgegangen sein, kann das sein? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber
ja, so um den Dreh.
Das war die erste wirklich nennenswerte Geschichte, die ein großes Publikum erreicht hat.
Das habe ich tatsächlich schon wieder vergessen, weil, wie ich dir in Dortmund ja schon mal gesagt hatte, ich die erste Rolle, die ich so mit dir verbinde oder mit deiner Stimme verbinde, ist der Sam Hanna, LL Cool J in NCIS LA.
Ja, ja, ja. Ja, das liegt ein bisschen daran, dass es heute hat sich das nochmal ein bisschen verändert, was die Standorte der Synchronstädte sozusagen angeht. Ne? Der ganz große Bereich, der ganz große Teil ist ja in Berlin und da sind auch die großen prominenten Titel, sowohl was Fernsehserien als auch was Kinofilme angeht, befindet sich in der Stadt. Die Aufträge. Dann kommt München, hat auch noch sehr, sehr viel und zwar nicht nur an Auftragsvolumen, sondern wirklich auch an prominenten Titeln. Und da hing Hamburg eine ganze Weile doch, wie soll ich sagen, ein bisschen hinterher, was gar nicht der Fehler der Stadt ist oder der Studios dort. Es war aber halt eben einfach so. Das heißt, es war durchaus zu tun und ich konnte auch relativ bald davon leben. Das war dann aber mehr Arthouse-Kino, dann war da mal ein ZDF 22.15 Uhr Sonntagabend-Krimi dabei. Mhm. Oder mehr so die kleineren Serien oder vielleicht auch Dinge, die damals, da gab es noch kein Streaming, als ich angefangen habe, da sprach man dann immer so, das ist eher so für den DVD-Wühltischmarkt, um es mal in Anführungsstrichen zu setzen, wenn das nicht immer gleich die A-Produktionen waren. Das heißt, ich konnte mich wunderbar trainieren, ich konnte viel arbeiten in dem Bereich, aber es hat nicht immer gleich das ganz große Publikum erreicht.
Mhm. Sven, wo ist er dir denn das erste Mal aufgefallen?
Ja, genau, also der Michael schrieb mich dann heute Mittag an, ob ich nicht Lust hätte, dabei zu sein. Und als ich deinen Namen hörte, dann fing ich halt direkt an zu grinsen. Nicht wegen, eigentlich gar nicht wegen den Djarin, obwohl ich dann natürlich, ja, wie man sieht, ein Riesenfan von bin. Aber da kommen wir, glaube ich, später nochmal kurz drauf. Sicher. Sondern wegen den 3 Fragezeichen. Ich bin also seit klein an ein riesen 3 Fragezeichen-Fan. Alle CDs von denen, war auf Live-Hörspielen etc. Ja. Und als ich dann deinen Namen hörte oder gelesen habe, da fing ich dann direkt an zu grinsen und musste auch nicht lange überlegen, ob ich dabei sein möchte oder nicht.
Ach schön. Ja, drei Fragezeichen ist natürlich auch ein großes Thema. Das war etwas, was mich tatsächlich so innerhalb dieser Branche auch sehr, etwas bekannter gemacht hat auf jeden Fall. Ich habe zu dem Zeitpunkt, als ich bei der Tournee dann dabei gewesen bin, der seltsame Wecker, ich hatte angekündigt, dass ich mich ein paar Mal räuspern muss heute Abend.
Alles gut.
2009 war die Tournee der seltsame Wecker. Ich glaube, ich hatte um 2006, 2007 das erste Mal bei Heike Dine Körting mit am Tisch gesessen sozusagen, der berühmte Tisch bei Frau Körting in Hamburg an der Roten Baumchaussee, und habe dann auch die drei Jungs kennengelernt und wahrscheinlich auch für die fünf Freunde da etwas aufgenommen. Und da kam dann irgendwann der Jens Wawracek auf mich zu, den ich tatsächlich in Hamburg aus dem Synchron auch kannte, der da schon des Häufigeren mein Regisseur gewesen ist, und der kam zu mir: Sascha, wir gehen auf Tournee, hättest du Lust mitzukommen? Und das ging mir durch und durch, da ist tatsächlich damals ein Traum für mich in Erfüllung gegangen, weil ich selber auch mit den drei Fragezeichen groß geworden bin, als Kassettenkind, so, ich bin Jahrgang 74, und das kann man sich also vorstellen mit dem Kassettenrekorder, und ich glaube, ich hatte auch nur 4 oder 5 Kassetten von den drei Fragezeichen, aber als Kind hört man die ja auch immer und immer und immer wieder. Ne, da waren ja die wenigsten, die wirklich, schon 30, 40 verschiedene Folgen zu Hause gehabt hätten. Ja. Ich glaube, ich hatte die flüsternde Mumie, die silberne Spinne und die singende Schlange. Das ist bis heute der große Gruselfaktor. Und es war
bei mir war es der Ameisenmensch.
Ja.
Da war bei mir der größte Gruselfaktor. Da habe ich mich dann als kleines Kind immer in die Hose gemacht. Also ich bin auch Jahrgang 75, also recht ähnlich.
Und ist ja selten, dass ich mal das Nesthäkchen bin.
Ja, genau. Freude. Dann hatte man seine, wie du schon sagtest, seine 4, 5, 6 Kassetten, und die hat man halt immer wieder gehört. Man konnte mitsprechen.
Das Verrückte war dann, im Laufe der Zeit habe ich dann natürlich sehr viele von den Leuten kennengelernt, die damals halt eben auch als Schauspieler da mitgemacht haben. Die habe ich dann später, als ich dann in Hamburg lebte, habe ich sehr viele davon kennengelernt. Jetzt bin ich seit 5 Jahren, fünf Jahren bin ich jetzt in Berlin, wohne ich in Berlin, aber seit 15 Jahren arbeite ich bereits in Berlin. Mehr und mehr Leute, Kollegen lernt man natürlich kennen. Und als ich festgestellt habe, Moment mal eben, die singende Schlange, Rüdiger Schulzki, natürlich, das war dann auch ein Kollege in Hamburg, vor zwei Jahren dann leider verstorben. Aber als ich dachte, das ist Rüdiger gewesen, natürlich, jetzt macht es alles Sinn. Und wenn man die Leute dann privat kennt, kriegt das fast ein bisschen was Absurdes. Weil das ein ganz lieber Mensch gewesen ist. Aber dass ich mich so vor dem gegruselt habe früher, das hatte wirklich was ganz Absurdes.
Ja, das ist eben was eure Branche ja auszeichnet, dass ihr mit Stimmen so Charakteren Leben verleiht. Hier im Hörspiel natürlich sehr direkt, was sonst ja noch keiner zum Leben erweckt hat. Aber auch eben in der Synchron, dass ihr da eben ja Figuren, die halt in einer anderen Sprache funktionieren, dann mit eigenem Leben in Deutsch erfüllt. Das ist schon.
Ja, das ist natürlich einfach nur das Geheimnis der Schauspielerei, ne? Wenn man sich privat kennenlernt und dann halt eben weiß, okay, die Profis, die können sich dann halt eben wirklich auch so häuten in dem Augenblick und dann einfach dementsprechend wirklich die Rolle so wechseln, dass man die Rolle dann wirklich auch abnimmt. Das ist ja auch das Spannende und das ist ja auch das Coole.
Da fällt einem so ein an Rollen hier, wie meine Oma immer sagte, der G.A., also J.R. Ewing.
Oh, ja, ja.
Larry Hagman, der ja, ne, den man ja liebte zu hassen, ja, also
klar,
ne, dieser Magnata, oder eben wie aus RTL bekannt natürlich hier so ein, wie hieß er noch, Joe Gerner, glaube ich, ja, der ja auch in der ganzen Soap-Welt ja als legendäre Bösewicht-Figur bekannt ist, ne, die natürlich privat ganz anders sind. Ne?
Ja, das kann ich sagen. Tatsächlich habe ich noch nicht eine Folge, es ist gute Zeichen, schlechte Zeiten, ne? Ich habe tatsächlich Folge dieser Serie gesehen, aber ich habe Wolfgang Barrow kennengelernt und das ist wirklich ein sehr, sehr netter Kollege, der mir auch auf der Bühne mindestens zweimal schon sehr, sehr gut gefallen hat, darf ich sagen.
Ja, ich muss mich ja jetzt nochmal outen. Ich habe tatsächlich drei Fragezeichen, habe ich nie gehört.
Oh.
Ja, ich war Benjamin Blümchen-Kind.
War schön mit dir,
Michael. Ja gut, wenn du das Nesthäkchen bist, dann ist es natürlich, dann sind es natürlich Benjamin Blümchen und Konsorten.
Ja, genau.
Also, zu dem Zeitpunkt.
Ich finde das natürlich total cool, dass gerade die drei Fragezeichen, TKKG ist ja auch immer noch irgendwie aktiv, aber wenn man was hört, dann ist es die drei Fragezeichen und es ist schon beachtlich, dass sich das so lange gehalten hat.
Na, es gibt die Serien ja alle noch, ne? Aber die drei Fragezeichen waren deswegen immer cool. Erstens spielten sie in Amerika. Es hatte immer so ein bisschen was Mystisches, immer ein bisschen was Gruseliges. Und insofern war das natürlich von Grund auf viel, viel spannender. Obwohl ich sagen kann, also ich habe die TKKG-Kassetten auch gehabt und auch genauso gehört.
Ich finde es halt beachtlich und auch sehr schön, dass es immer noch in der Originalbesetzung ist. Das ist ja auch so die einzige Serie, weder TKKG noch Fünf Freunde ist ja in der Originalbesetzung. Fünf Freunde schon mehrfach gewechselt. Bei TKKG ist Gabi und Karl ersetzt worden aufgrund, also was man... Ich stecke ja nicht drin, aber man hat ja so ein bisschen...
Veronika Neugebauer ist ja tragischerweise verstorben.
Genau, richtig.
Und da musste man eine andere Kollegin finden, genau.
Genau, und Karl ist ja da aufgrund finanzieller Sachen, was ich jedenfalls gelesen habe, ersetzt worden.
Aha, das weiß ich tatsächlich gar nicht.
Ja, ich glaube, er hat dann... Also ich will jetzt keine Zahlen nennen. Es war aber anscheinend nicht sehr viel, was er da für seine Sprechrollen pro Folge bekommen hat. Und hat ein bisschen mehr verlangt und ist instant ersetzt worden.
Oh.
Das ist jedenfalls das, was man gelesen hat.
Lustigerweise, ich hatte gerade, bevor du den Namen erwähnt hattest, schon dran gedacht, was man so an Umbesetzungen so gehört hat, schon mal auch in Serien und so weiter. Und da fiel mir gerade ein, die Stimme von Ash Ketchum bei Pokémon. Und das war ja Veronika Neugebauer sehr lange. Mhm. Und die mir vorher bekannt war als Sailor Jupiter in Sailor Moon in der damaligen Anime. Ja, die man da ja auch schon sehr lange gehört hat. Und dann hat man ja irgendwann mal gehört, oh, da wurde Ash umbesetzt und was war denn los? Und dann las man, oh, leider verstorben. Ja, genauso tragisch wie auch ein anderer Synchronsprecher, der auch einen Schauspieler synchronisiert hat, den du jetzt kürzlich gesprochen hast, nämlich David Tennant. Du hast auch jetzt Good Omens, glaube ich, synchronisiert, ne?
Ich habe Good Omens synchronisiert, aber eine Rolle, und das ist der John Hamm, den ich immer schon synchronisiere.
Ja, ehrlich? Okay.
Ja, da mache ich den John Hamm.
Dann stand auf Wikipedia was Falsches.
Huch, tatsächlich?
Ja.
Nein, also
ja.
das weiß ich, da ist der John Hamm drin, den ich seit Mad Men 2007 fast eigentlich immer mache, ja.
Ja, aber der Synchronsprecher von David Tennant in Doctor Who war ja Philipp Brammer.
Ah, okay, der Name sagt
damals
mir was.
Mal klar. Auch tragischerweise bei einem Bergausflug verunglückt.
Okay.
Andere kennen ihn vielleicht als Zorro aus One Piece.
Ja, aber da sind wir dann fast wieder bei der Klammer zur künstlichen Intelligenz. Ne? Das sind ja dann auch so Bestrebungen, dass man sagen kann, okay, wir können auf den Knopf drücken sozusagen. Die künstliche Intelligenz ist angelernt. Wir haben so und so viel Stoff, Tondateien, die man einspeisen kann. Und dann kann man diese Stimme künstlich synthetisieren, generieren, sodass dass quasi die Rolle in dieser Stimme weiterspricht. Was ich dabei so schwierig finde, ist vor allem die Tatsache, dass derjenige, der jetzt nicht mehr unter uns ist, weil er oder sie verstorben ist, der hat da jetzt gar keinen Einfluss mehr drauf. Wenn ich als Schauspieler, egal wohin ich gehe, es geht ja wie gesagt nicht nur um die Synchronsprecher, es geht ja auch um die ganze Filmindustrie, da werden die Statisten heute, die werden von allen Seiten fotografiert, die kommen in einen kleinen Raum und dann können sie nach Hause gehen und dann werden digital die Menschen in den Film hineingesetzt. So, das ist mal das eine, aber... Man spricht immer nur von der Stimme oder von dem Körper von mir aus. Man spricht aber nie davon, dass jeder von uns, jeder Mensch hat einen eigenen Habitus und hat eine eigene unverwechselbare Art zu spielen. Wir entwickeln eine Rolle natürlich mit einer Regie zusammen, was dann da entsteht. Aber in dem Augenblick, wo ich sagen würde, okay, ihr könnt meine Stimme synthetisieren von mir aus auch für Summe X, alles klar, ich gehe auf die Bahamas und leg mich in den Liegestuhl. Da, was weiß ich, 1 Million Euro gehört euch meine Stimme für immer und ewig. Ihr könnt machen, was ihr wollt damit. Dann weiß ich aber, dass da jemand anders sozusagen der Marionettenstrippenzieher ist. Und ich weiß gar nicht, ob ich damit einverstanden bin. Jetzt mal ganz abgesehen von inhaltlichen Geschichten. Auf einmal wird meine Stimme benutzt für einen Werbespot der AfD oder sowas, um Himmels Willen. Das wäre vielleicht noch was man dann irgendwie vertraglich vielleicht vorher noch regeln könnte. Aber es geht ja irgendwelche schauspielerischen Inhalte. Filme zu synchronisieren, Hörspiele, ganze Rollen zu spielen, hin und her. Und jemand anders darf darüber bestimmen. Es ist im Grunde so, als würde man einen Zeichentrickfilm machen. Da sitzen ja auch Leute und bestimmen darüber, wie die Zeichentrick- oder die computeranimierte Figur, was weiß ich, Toy Story, König der Löwen, wer auch immer, wie die Mimik ist, wie die Haptik ist, wie sie aus den Augen gucken und so weiter und so fort, wie sie sich bewegen. Und bei den beiden gerade genannten Beispielen Toy Story, da sitzen ja echte Könner am Werk. Das ist ja auch ganz toll. Aber in dem Augenblick, wo ich das freigebe, dann weiß ich nicht, wer das macht. Und dann heißt es hinterher, am Ende steht noch mein Name drunter oder Leute erinnern sich an mich oder da spricht jemand mit der Stimme von Sascha Rotermund. Dann hat aber trotzdem auch meine eigene Art zu sprechen und nicht nur der Klang der Stimme, meine eigene Art zu sprechen, meine eigene Art zu spielen, hat etwas, was nur von mir kommt. Egal, ob das gut ist, ob das schlecht ist, ob man das toll findet oder nicht, aber das ist dadurch einzig. Und das meine ich, wie gesagt, gar nicht toll, sondern das meine ich wirklich einfach nur im wahrsten Sinne des Wortes. Das geht nur auf diese Art und Weise. Und das würde ich auch nicht anders haben wollen.
Das hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun. Ich meine, so tragisch das ist, wenn eine Stimme ausfällt, aus welchen Gründen auch immer, oder umbesetzt wird, ja. Aber dann, da kann der andere Sprecher dann ja nichts für. Und da muss man halt sagen, da kann man dann natürlich über Geschmack reden, gefällt mir die Stimme jetzt oder nicht. Oder eben füllt diese Stimme die Fußstapfen der Figur genauso aus oder vielleicht sogar noch besser wie der andere, der das vorher gemacht hat.
Wir sind vor allem bei einem ganz ethisch-philosophischen Thema, nenne ich das Ganze mal. Alles hat seine Zeit. Und wenn jemand stirbt, dann ist das so. Gab immer schon den Traum vom ewigen Leben. Aber jetzt sage ich mal was ganz Plattes, Plakatives möglicherweise. Wenn ich als junger Schauspieler auf den Markt gehe, egal was ich tue, dann weiß ich heute, ich habe die und die Konkurrenz. Logischerweise, da haben noch Leute mit mir studiert, vielleicht sogar mit mir auf der gleichen Schule, in der gleichen Klasse. Und es gibt noch so und so viele andere Schauspielschulen. So, wenn ich auf den Markt gehe, sind so und so viele Schauspieler bereits unterwegs in den Agenturen hin und her. Wenn ich jetzt auf den Markt gehe und weiß, durch eine sehr ausgereifte künstliche Intelligenz konkurriere ich nicht nur mit genau den Leuten, die jetzt zu dieser Zeit leben und aktiv sind, sondern ich konkurriere auch mit Humphrey Bogart, mit John Wayne, und zwar in allen Altersklassen, weil du alles machen kannst.
Ja, klar. Ja, oder mit, wenn man jetzt
keine Originalität mehr.
Wenn man jetzt denkt, was da auch aktuell an Schauspielern, also wenn man jetzt denkt, hier tragischerweise mit Bruce Willis, ja, der ja leider schwer erkrankt ist und wahrscheinlich auch nie wieder Schauspieler können wird und dafür ja noch relativ jung ist, ne? Und was da getrieben werden könnte, ne? Oder jetzt auf der positiven Seite bei Star Wars, in Anführungszeichen positive Seite, wie jetzt James Earl Jones, der ja gesagt hat, ich bin jetzt zu alt, ich will jetzt nicht mehr. Wenn ihr meine Stimme für Vader haben wollt, dann hier, habt da meine Sprachaufnahme und die Respeecher-KI, die ich ja eben schon erwähnt hatte, darf jetzt Darth Vader synchronisieren dafür. Aber hat da muss natürlich, ja, haben sie ja für die Kenobi-Serie haben sie das ja gemacht.
Ja.
Das ist ja sowieso diese Geschichte. Max war da ganz investiert, weil er sich für sowas natürlich auch interessiert. Das ist ja ein Kiewer Entwickler gewesen aus der Ukraine, die dann halt noch im Luftschutzbunker an der Darth Vader-Stimme gewerkelt haben.
Wahnsinn.
Ja.
Ein Wahnsinn. Ja, also das mag es geben, oder ich kriege mit Erschrecken, muss ich tatsächlich sagen, mit, dass es demnächst wieder, also ich kriege nicht mit Erschrecken mit, dass es eine neue Pumuckl-Serie in der ARD geben soll, aber ich kriege mit Erschrecken mit, dass Hans Klarin, also da sind wir genau an der Stelle, dass quasi die Stimme von Hans Klarin synthetisiert wird und man auf Knopfdruck jetzt den alten Pumuckl wieder hört. Natürlich wird es dem, was wir gewohnheitsmäßig noch so von damals im Ohr haben, sehr nahe kommen, das ist natürlich so. Und trotzdem frage ich mich wirklich, hat irgendjemand mal Hans Klarin gefragt? Wahrscheinlich wird es irgendwo Erben geben, die da irgendwas mitbegleitet haben. Das kann ich mir tatsächlich nicht anders vorstellen. Und trotzdem sage ich an dieser Stelle, ich hätte es nicht zugelassen. Und wenn es kommt, ich werde es mir auch nicht anhören. Also wenn, dann gebe ich dem jungen, neuen Schauspieler seine Chance, sich da eben für in dieser Rolle. Ich meine, Romeo und Julia ist hunderttausende, millionenfach auf der ganzen Welt gespielt worden. Ist ein Zeichen dafür, dass es geht. Und dass jedes Mal auch wieder neu ist. Und manchmal geht es daneben und manchmal funktioniert es. Und es hat immer auch was mit Geschmack zu tun und mit Subjektivität. Und das, was hier passiert ist, wir wollen uns einer alten Gewohnheit hingeben. Natürlich war das einzigartig. Natürlich war das sensationell. Und ich kriege eine Gänsehaut an meine und denke an meine Kindheit zurück. Mit so viel Empathie und Liebe und Zuwendung für das, was ich damals, für die schönen Stunden, die wir damals gehabt hatten. Und wie viel wir gelacht haben.
Ja, definitiv, ja.
Ganz klar, ganz klar. Und natürlich kann man sich die alten Folgen von damals auch heute noch ansehen. Aber wenn man was Neues macht, dann muss man auch dem neuen, jungen Schauspieler da die Chance geben. Weil der, muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht gehe ich da jetzt schon zu weit, aber das tut mir total leid. Es wird mit Sicherheit ein großes Publikum geben, die sagen, nein, das ist überhaupt nicht so schön wie damals. Und das hat auch was mit Generationen zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr das beobachtet habt, als in der Sesamstraße, das habe ich durch Zufall im Grunde mitbekommen, ich war ja längst aus dem Alter raus, als in der Sesamstraße nicht mehr Gerd Dufner und Wolfgang Kieling Ernie und Bert sprechen konnten, weil die beiden eben natürlich irgendwann leider verstorben gewesen sind, kamen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Christian Rode und Michael Habeck, die ich fantastisch für diese beiden Rollen finde. Alles klar, da kommen zwei neue Schauspieler, die alte Generation ist leider nicht mehr da, also kommt eine tolle neue Generation, die es macht. Ja, und irgendwann war auch das vorbei und dann kamen die Original-Puppenspieler, die es übernommen haben. Und über die will ich jetzt gar nichts Negatives sagen, sondern das ist etwas, was mir persönlich in dem Augenblick ein paar Schwierigkeiten bereitet hat, weil ich da ich mochte mich da nicht dran gewöhnen. Aber ich will denen damit überhaupt nichts Böses irgendwie sagen. Das hat was auch mit Gewohnheit zu tun. Duvner, Keeling und wie gesagt auch die anderen beiden fand ich persönlich ganz toll. Es kommt eine neue Generation und ich habe Schwierigkeiten, mich daran zu gewöhnen. Und trotzdem ist es aber richtig, dass man es macht. Genauso wie als die Mainzelmännchen plötzlich digital waren. Ich dachte, wie sieht das denn aus? Wer will das denn haben? Meine ganze Kindheit lang haben die Mainzelmännchen so ausgesehen. Fertig. Nein, offen für Neues.
Ja, ich hätte jetzt als erstes an die Simpsons gedacht, ja, wo ja Elisabeth Volkmann verstorben ist und dann Anke Engelke übernommen hat.
Prinzipiell ist es auch sowas und das ist nun wirklich nochmal das allerbeste Beispiel. Das ist deswegen auch das allerbeste Beispiel, weil wir mit Anke Engelke eine absolute Könnerin am Mikrofon hier haben, die das wirklich auf eine fantastische, sehr eigene Art für sich gelöst hat. Man kann nicht versuchen, da irgendwas zu kopieren. Natürlich versucht man das. Aber sie hat das meines Erachtens auf die bestmögliche Art gemacht, auch mit sehr viel Mut. Sie hat sich, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sehr an das amerikanische Original geheftet. Ich glaube, Frau Engelke macht das jetzt auch schon 20 Jahre, oder? Kann das sein, dass es schon so lange her ist? Oder 15? Eine ganze Weile auf jeden Fall schon. Und ich habe Elisabeth Volkmann geliebt in der Rolle, definitiv. Ganz klar.
Ich hatte einmal das Glück, sie hier im Nachbarort ist ein PZ, wo Theater stattfindet. Da habe ich sie einmal tatsächlich live gesehen.
Die Anke Engelke?
Das war auch schon, Elisabeth Volkmann
noch, ja, auf Tournee.
Das war auch war ein Erlebnis, also.
Glaube ich bestimmt. Und ich fand die ganz, ganz toll. Und natürlich waren das die ersten langen, langen Jahre mit den Simpsons, wo ich das gerade auch noch wirklich sehr, sehr regelmäßig konsumiert habe. Und ja, man muss was anderes machen, man muss was Neues machen und man muss dann einfach auch mal einen neuen Weg gehen. Aber der Mensch ist auch ein Gewohnheitstier. Also ich verstehe die Schwierigkeit der Situation.
Ja, das ist ja so das Sentiment unserer Zeit so ein bisschen. Ne? Die Leute, die damals die Medien konsumiert haben, ne, wie ihr, wie ich und alle, die jünger sind noch, die sind jetzt diejenigen am Drücker, die Medien jetzt machen. Und das ist auch irgendwie so dieses zweischneidige Schwert. Ja, machen wir was Neues oder wärmen wir das Alte nur auf?
Ganz oft hat es dann ja tatsächlich auch was mit Geld und mit Quote zu tun. Und wie kriegen wir die meisten Leute vor die Bildschirme? Klar, und dann hat man natürlich immer wieder dieses Thema, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und das Publikum reagiert auf das, was es schon kennt.
Ich finde es ein bisschen problematisch. Ich nehme noch mal als Beispiel den Pumuckl. Also erstmal finde ich, dadurch, dass man die synthetische Stimme von Hans Clarin nimmt man sich selbst ein bisschen die Möglichkeit, sich wirklich zu modernisieren und neues Publikum auch anzusprechen. Klar spricht man mit so einer Stimme die älteren Zuschauer an. Ob die tatsächlich die langfristige Zielgruppe für so eine Serie sind, mag ich bezweifeln. Die werden nicht lange dabei sein aufgrund der Stimme alleine. Und was meiner Meinung nach ganz vergessen wird, ist halt der Teil Gustl Beyerhammer, der fehlt. Und der würde, und da würde wahrscheinlich die synthetische Stimme in Verbindung mit Gustl Beyerhammer, wenn er denn noch leben würde, das würde meiner Meinung nach viel besser funktionieren und diesen alten Charme dann auch wieder reinbringen. Aber nur die synthetische Stimme, um alte Zuschauer vor den Fernseher oder ältere Zuschauer, die es von früher kennen, vor den Fernseher zu locken, ich glaube nicht, dass die Rechnung so aufgehen wird.
Toi, 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 ich bin auch gespannt.
Ja, also zum Kontext kurz, das ist Meister Eder.
Ja. Genau. Und du hast aber noch was Wichtiges gesagt, was ich eben bei mir noch vergessen habe, von wegen die nächste Generation kommt und bei der Sesamstraße haben es dann plötzlich die Puppenspieler halt selbst dann halt die Stimmen gegeben oder auch stimmlich gespielt, so muss man es ja sagen. Und die Mainzelmännchen waren halt irgendwann digital. Eine neue Generation Kinder hat das alles angenommen. Also kann es nicht so falsch und nicht so schlecht gewesen sein. Und das ist es nämlich auch, das ist die Sache mit der Gewohnheit. Und da müssen wir uns, glaube ich, alle mal ein bisschen öffnen.
Das sieht man ja auch an den Hörspielen, ne? Wie zum Beispiel die Fünf Freunde. Die Fünf Freunde, die Originalbesetzung, ich glaube jetzt 2-3 Mal hat die komplett gewechselt. Da ist von früher gar keiner mehr mit dabei. Und es wird angenommen. Die Kinder hören es heute genauso wie wir früher. Und die mögen die Stimmen, die es heute gibt. Die ältere Generation mag sie vielleicht nicht ganz so wie die alten Stimmen. Ich mag die alten Folgen auch lieber als die neuen. Aber es wird halt angenommen und es funktioniert.
Was wiederum bedeutet, dass erstmal die Geschichten funktionieren.
Genau.
Ist ja auch super.
Die sind ja zeitlos. Ja. Also, und man muss natürlich auch sagen, wer jetzt wirklich diese alten Sachen ja nochmal aufleben lassen möchte, die sind ja nicht weg. Man kann sie ja heutzutage in jeglicher Form, ob es jetzt DVD, Blu-ray oder Streaming ist, man kann sich's ja immer ansehen, anhören und die sind ja da. Ne? Man kann sie ja wieder aufleben lassen und da ist dann die Nostalgie und da muss man das ja nicht wieder und wieder neu auflegen und immer gleich und
das ist das Verrückte. Also das ist dann in der Tat doch interessant beim Pumuckl, weil wenn ich das richtig gelesen habe, man versucht ja, glaube ich, bewusst einen anderen Meister Eder, auch charakterlich einen anderen Meister Eder zu zeigen, der vielleicht einfach ein bisschen heutiger ist, der etwas jünger ist. Und möglicherweise gilt das auch für viele andere Dinge, die innerhalb der Geschichten, da jetzt weiß ich nicht, ob das auch ganz neue Geschichten sind, die von neuen Drehbuchautorinnen und Autoren geschrieben werden.
Bestimmt, ja.
Wahrscheinlich schon. Also insgesamt versucht man schon, dem Ganzen irgendwie einen Facelift zu geben. Es geht dann wirklich nur um die Art oder die Stimme oder wie auch immer, die wir von Hans Klarin gewohnt sind. Möglicherweise ist der Pumuckl auch ein bisschen anders. Insofern ist es schon interessant. Aber wie gesagt, das höchstens Interesse halber würde ich mal reinschauen. Als wirklicher Konsument oder gar mit eigenen Kindern oder dergleichen würde ich drauf pochen, dass wir uns quasi den neuen jungen Kollegen ansehen und anhören.
Apropos Kinder, du bist doch auch, glaube ich, letztes Jahr auch Vater geworden.
Ja.
Hat mir Kaya verraten. Ja.
Hat sie ungefähr verraten.
Ungefähr zur selben Zeit, hat sie gesagt.
Ja, wir sind ungefähr zur selben Zeit Eltern geworden, genau. Ich bin stolzer Stiefvater, kann ich sagen, eines 10-jährigen Jungen. Und jetzt bin ich seit einem Jahr und fast 3 Monaten stolzer Vater einer Tochter.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Glückwunsch.
Dankeschön.
Ja, dann ich hoffe, du führst dann deine Kinder auch entsprechend daran und gibst denen das mit auf den Weg, was wir jetzt gerade besprochen haben.
Ja, mit dem Großen haben wir tatsächlich die alten Pumuckl-Folgen haben wir mit dem Großen schon. Das ist, glaube ich, schon 1-2 Jahre her, aber die haben wir fast alle schon einmal durchgelebt.
Ja, cool.
Ja,
hätte ich.
Und hat sich auch gezeigt, Entschuldigung, wenn ich das noch sage, aber das hat sich auch gezeigt, die haben astrein funktioniert. Und auch zwar beim Kind, das 2023 lebt und aktiv ist und mit allem, was dazugehört, haben auch diese alten Geschichten wunderbar funktioniert.
Ja,
das ist sehr schön. Hätte ich auch nicht erwartet, dass wir heute so viel über Pumuckl reden.
Ja, wo es einen hintreibt, ne?
Ja, gucken wir mal. Ich hätte da noch eine Frage. Wir hatten ja eben schon über Hörspiele gesprochen und auch über verschiedene Synchronrollen, wo du anderen Menschen deine Stimme geliehen hast. Aber also eine große Rolle, an die ich mich noch ganz gut erinnere, wo du mir dann auch wieder aufgefallen warst damals, war bei Dragon Age 2 hast du den Hawk gesprochen, den Hauptcharakter.
Ja.
Muss in deinem Gedächtnis kramen.
Dragon Age ist wirklich sehr lange her. Ich glaube, Dragon Age, kann das sein, dass wir das so 2008 aufgenommen haben,
um
so
Dreh,
in der Kante? Ja, ich erinnere mich, das waren Computerspiele ausschließlich aber auch, ne? Das waren keine Fernsehserien, das waren Computerspiele. Und das ist sehr, sehr lange her. Insofern frage mich nicht nach inhaltlichen Dingen. Das ist 15 Jahre her. Aber worauf möchtest du hinaus?
Ja, deine Stimme war da halt sehr markant schon. Und wenn ich mich so an das erste Spiel zurückerinnere, da waren die Hauptcharaktere, glaube ich, noch stumm. Da waren nur die Nebencharaktere vertont. Und dadurch, dass man auch bei Dragon Age 2 das erste Mal nach Emotionen die Antworten auswählen konnte bei dem Rollenspiel, hatte das immer einen sehr interessanten eigenen Charakter dann von dem Hauptcharakter her. Und weil ich das am lustigsten fand, habe ich dann immer die sarkastische Option genommen.
Jawohl.
Und da erinnere ich mich noch an gewisse Linien irgendwie über die verwundete Küste und Kopfschmerzbucht und so weiter, wo dann Hawk irgendwelche Wortspiele gemacht hat.
Das klingt ganz cool.
Wo ich aber jetzt eigentlich drauf hinaus wollte mit der Frage, was findest du denn jetzt in der Synchron zumindest als größere Herausforderung? Charaktere, die es nur digital oder auf Papier gibt, eigenes Leben einzuhauchen oder Rollen nachzusynchronisieren sozusagen?
Das ist tatsächlich schwer zu sagen. Also es kommt, ich sage ja immer, es kommt prinzipiell erstmal auf den Inhalt an. An sich ist es natürlich für einen Schauspieler das Schönste, wenn man selber viel gestalten kann. Wenn man selber möglichst viel sich ausdenken kann, einbringen kann. Wie könnte das sein? Könnte das funktionieren? Beim Synchron hat man ein gewisses Korsett. Wenn das natürlich schon hervorragend ist, dieses Korsett, in das ich mich da reinzwängen muss. Ich entwickle da ja nichts selber, sondern ich reproduziere oder transferiere etwas, was ein anderer Schauspieler schon mit Regie zusammen entwickelt hat. Eine Rolle, die entwickelt worden ist. Das ist insofern einfach nicht kreativ. Und an anderer Stelle, wenn ich da was reingeben kann, wie beispielsweise im Hörspiel oder halt eben natürlich im Theater oder manchmal auch im Film, dann ist das natürlich super. Ich kann dazu sagen, dass in den Computerspielen wir uns natürlich auch nach dem richten, was das Original vorgibt, auch wenn wir da keine, in den seltensten Fällen Bilder wirklich im Studio vor uns haben. Also es ist immer ein Kampf oder ganz oft ist es ein Kampf, dass man wirklich Zusammenhänge kriegt, dass man weiß, wovon, das ist so wichtig für uns, dass wir wissen, wovon wir sprechen, wie die Anschlüsse sind, worauf wir antworten, weshalb wir eine Frage stellen oder warum wir überhaupt was jetzt genau in dieser Sekunde tun.
Ja, die Emotionalität, dass die passt, ja.
Ja, eben drum, genau. Und insofern ist das im Computerspiel eigentlich auch nicht so sehr, die Freiheit auch nicht so sehr gegeben, weil wir uns da auch sehr konkret nach etwas richten, was schon vorgegeben ist in einer anderen Sprache. Das ist dann wirklich eher im Hörspiel so.
Und möglicherweise das Spiel noch gar nicht fertig ist zu dem Zeitpunkt, wo ihr aufnimmt, ne?
Ja. Das ist sowieso etwas, wo wir auch im Synchron häufig mitkämpfen, dass Filme noch nicht fertig geschnitten sind, fertig animiert sind. Da kann noch mal was geändert werden. Und gerade bei den Computerspielen ist da auch noch einiges im Entstehungsprozess. Gut, aber deswegen kann man ja trotzdem ungefähr wissen, wie die Figuren ticken. Und wo in etwa der Weg auch quasi der gesamten Geschichte hingeht. Deswegen kann man da durchaus auch schon seine Szenen dann bearbeiten, auf jeden Fall.
Lass uns doch mal jetzt ein Stückchen weiter in die Aktualität gehen.
Ja.
Und kommen wir mal zum Mandalorian.
Yeah.
Din Djarin. Deine Rolle.
Ja. Yeah. Wow, oder? Ist doch so krass.
Und jetzt übergebe ich mal moderativ so ein bisschen an Sven, weil der hat da mehr Berührungspunkte schon gehabt als ich.
Yeah. Ja, genau. Vielleicht kann ich mich dazu kurz erklären. Also ich bin der Clanleiter der deutschen Mandalorian Mercs. Das ist ein weltweit agierender Star Wars Kostümclub, der sich auf die Mandalorianer spezialisiert hat. Wir sind von Disney und Lucasfilm anerkannt und machen auch relativ viel auf offiziellem Wege für Disney und für Lucasfilm und sind auf Kinopremieren. Jetzt sind wir in Köln und München bei Ahsoka, bei der Kino-Vorpremiere der Serie. 5 Tage vorher werden 2 Folgen im Kino präsentiert. Da treten wir dann auch auf und das Ganze hat also einen recht offiziellen Charakter und gerade im Bereich der Kostüme einen sehr hochwertigen Charakter. Und ja, da bin ich dann natürlich gerade bei den Mandos voll im Thema und habe
Rainer Beskar-Stahl.
Ja, genau. Und wir haben dann natürlich die Serien Book of Boba Fett und The Mandalorian natürlich ja ganz gespannt verfolgt und waren als Mandos riesig froh, dass es da in dem Bereich auch mal Stoff gibt und der dann auch noch so gut eingeschlagen ist. Und ja, da von meiner Seite auf jeden Fall ein Kompliment. Ich Dankeschön. Mag die deutsche Synchronstimme tatsächlich lieber als die Originale.
Wow.
Das ist Danke. Nicht häufig der Fall, bei dir auf jeden Fall. Genauso wie bei Boba Fett, da mag ich die Synchronstimme tatsächlich auch lieber als die Originale. Sehr und gut. Ja, genau. Und deshalb habe ich mich auch sehr gefreut, heute mit dabei zu sein.
Ach, Sven, ein bisschen am Fangirlen gerade.
Ja, genau. Ach,
Ich freue mich. Das würde ich ja lügen, wenn ich sage, dass das nicht schön wäre zu hören.
Ich kann das auch nicht ganz unterdrücken. Ja, so ging es mir zumindest in Dortmund, als wir uns das erste Mal gesehen haben. Das ist halt schon irgendwie was Besonderes, wenn man eben eine Stimme, die einen schon so viele Jahre begegnet, dann auch mal den Menschen dahinter trifft und dann einfach sagt, hey, das ist cool, was du machst. Und ja, und ich kann das eigentlich auch nur bestätigen. Also deine Stimme, deine Stimmfarbe, dein Timbre und so weiter, das ist halt schon sehr outstanding, was in dem Bereich läuft. Also
vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Also der stimmt. Letztens hatte ich auch eine Begegnung, wo jemand neben mir saß und wir haben uns unterhalten und diejenige sagte dann, das ist so krass, ich kenne deine Stimme so lange und jetzt sitzen wir hier nebeneinander und unterhalten uns über wirklich ganz alltägliche Dinge. Das ist so Achtung, kleiner Wortwitz, der nicht so gemeint ist, strange. Das ist so, ja, so genau. Seltsam. Ja, es, also erstmal vielen Dank für das Kompliment und gerade beim Mandalorian freut es mich auch sehr. Also ich mag den Pedro Pascal wirklich sehr gerne. Ich kenne den noch nicht so lange. Ich kenne ihn wirklich erst seit dem Mandalorian. Seitdem kommt er mir jetzt immer häufiger entgegen. Eben The Last of Us habe ich gemacht und eben diverse Titel jetzt im Laufe der Zeit. Landen jetzt aufgrund dessen immer häufiger bei mir und ich finde, das ist ein toller Schauspieler und gerade so was der stimmlich macht, der hat ja eigentlich eine etwas angeraute, fast, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, der hat immer so eine ganz große, gerade als Din Djarin hat er so eine ganz große Melancholie in der Stimme und wir reden ja immer nur davon, der Synchronsprecher arbeitet mit seiner Stimme und natürlich arbeiten wir aber trotzdem mit allem, was wir haben, unser ganzer Körper ist ein Resonanzkörper. Ist ein Resonanzraum und wenn wir eine Szene nicht genau erfassen und nicht zumindest auch das bisschen an Bewegungen, was wir dürfen im Tonstudio, mitnehmen würden, sind wir nicht in dieser ganzen Serie drin, dann können wir Nachrichten vorlesen, ohne einem Nachrichtensprecher oder einer Nachrichtensprecherin damit was zu wollen, aber es ist halt eben tatsächlich natürlich deutlich mehr und gerade im Fall des Mandalorian ist es deswegen so schwer, weil er halt die ganze Zeit das Visier vor der Nase hat. Das klingt natürlich erstmal für einen Synchronsprecher total cool, weil ich brauche nicht auf Lippensynchronität zu achten. Das ist erstmal etwas, was die Sache prinzipiell einfacher macht. Auf der anderen Seite aber hat, wie ich finde, gerade Pedro Pascal in der Rolle, erstmal hat er eine Körpersprache. Wir sehen es bei dir im Hintergrund auch, dass der Helm hat ein Gesicht, sage ich.
Genau.
Der Helm hat ein Gesicht, wenn er nur einmal nach links guckt, einmal nach rechts guckt, das hat schon so eine Kraft und so eine Aussagekraft auch immer, das bewundere ich sehr. Und eben gerade Pedro Pascal hat durch diese leicht angeraute, etwas höhere Stimme eigentlich. Also das heißt, unsere Stimmen sind jetzt gar nicht so per se 1:1. Ah ja, stimmt, Rotamund klingt ja genau wie Pedro Pascal, deswegen besetzen wir den. Ist da so eine ganz emotionale Schwere und Melancholie irgendwie auf diesem Charakter. Und das ist was ich unwahrscheinlich spannend finde und was einen auch sehr, sehr mit in den Bann zieht. Jetzt mal ganz zusätzlich noch zu dieser ganzen Vater-Sohn-Geschichte, die da entsteht und all dem, was diese ganzen wirklich anderen spannenden, teilweise witzigen, aber teilweise wirklich auch abgefahrenen und tollen und tiefgehenden Charaktere irgendwie angeht. Also ich bin ein bisschen, ich will nicht sagen, dazugekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich bin ausgewählt worden als Schauspieler, das zu machen und ich habe mich sehr darüber gefreut, weil ich auch wusste, dass das eine Titelrolle in einer neuen Serie sein wird. Ich wusste noch nicht, dass das ein so großer Erfolg werden würde, das nicht. Ich habe mich aber natürlich trotzdem sehr darüber gefreut und ich habe nie einen Hehl draus gemacht, dass rein von meinem persönlichen Geschmack ich nicht alles gesehen habe, nicht alles konsumiere, weder was Star Trek noch was Star Wars noch was Marvel angeht, aber ich sehe in allem, wie großartig das ist. Und das tue ich wirklich. Und ich habe gerade von Mandalorian habe ich mir auch vieles im Nachhinein noch angesehen, auch wirklich um zu gucken, funktioniert's? Mhm. Funktioniert es? Ich habe hier eine hohe Verantwortung. Ich gucke es mir wirklich im Vergleich auch nochmal im Nachhinein an, was ist Englisch, wie ist Englisch, wie funktioniert gerade diese Melancholie, die ich bei ihm, bei Pedro Pascal im Original auch so mag. Und ich tue da mein Allerbestes und vor allem hier wieder ein großer Dank an Björn Schaller, der die Regie macht, der sich auskennt wie kein Zweiter, was diese Arbeit angeht. Und dem vertraue ich total, was eben sein Regiehändchen hier angeht. Und wenn das so funktioniert, dass das für euch so gut annehmbar ist, dann ist das ganz klar auch sein Verdienst. Sein Verdienst mit.
Es ist ja so, dass Figuren aus Filmen immer eine gewisse Zeit brauchen, um eine Stimme im Deutschen zugeordnet zu bekommen. Dass tatsächlich auch immer derselbe Synchronsprecher an die Rollen gesetzt wird, die der Schauspieler übernimmt. In vielen Fällen wechselt das ja, gerade wenn ein Schauspieler noch nicht so bekannt ist, in den Anfängen. Und bis die Stimme zu dem Gesicht fest zugeordnet hat, braucht das immer eine Zeit. Ja. Witzigerweise habe ich Pedro Pascal auch erst kurz vorher durch Game of Thrones kennengelernt. Und da hast du ihn ja meines Wissens nach nicht synchronisiert.
Richtig.
Und da jetzt hat er da ja nicht die große Hauptrolle und es ist gar nicht so aufgefallen, dass plötzlich in The Mandalorian eine andere Stimme da ist.
Ja.
Hab dann aber im Anschluss nochmal verglichen und finde, die Stimme aus Game of Thrones hätte nicht so gut mit der Stimme oder mit der Figur Din Djarin funktioniert. Ich glaube, da hast du das bessere Gesicht dem Mando eingehaucht, das deutsche Gesicht. Hm.
Vielen Dank. Möglicherweise ist das so. Das passiert uns ja. Also eigentlich ist es ja immer so, gerade bei uns in der Synchronbranche ist es immer ein sehr ungeliebtes Thema, dieses Umbesetztwerden, gerade wenn man einen Schauspieler schon ein paar Mal gemacht hat. Und das ist, das kann ich euch tatsächlich sagen, man entwickelt, wenn man jemanden mehrfach synchronisiert, eine ganz seltsame Form von Verbindung irgendwie zu dem. Auch wenn das natürlich eine sehr einseitige Verbindung ist, weil der andere kennt einen ja überhaupt nicht und weiß nichts von einem. Und ja, trotzdem ist das aber, die wachsen einem auf eine gewisse Art und Weise ans Herz. Und das da kann ich auch ganz ehrlich sagen, wenn das wechselt, auch wenn man ganz klar weiß, so ist es in der Branche und derjenige quasi, der Auftraggeber ist, der wünscht sich, wer spricht. Niemand von uns hat jemanden gepachtet. Es gibt keine wirklichen Verträge. Das ist wirklich einfach nur etwas, was über die Zeit entsteht, wenn so etwas wie eine Feststimme entsteht. Es tut trotzdem jedes Mal so ein kleines bisschen weh. Da glaube jeder, bei der sagt, das wäre anders, der lügt. Und jetzt ist es hier bei Pedro Pascal im Fall von Game of Thrones, das ist ja noch eine Weile bevor es die Serie The Mandalorian überhaupt gab, gewesen. Das ist dann, wie du eben schon richtig gesagt hast, es kommt jemand auf den Plan, der ist noch nicht so bekannt, und dann schaut man erstmal, wer könnte das machen. Noch nicht ahnend, was kommt möglicherweise hinterher. Und ich habe in The Mandalorian war ich ja schon auf Euron Graufreud. Nicht in The Mandalorian, Entschuldigung, in Game of Thrones natürlich. Da war ich auf Euron Graufreund. Wobei, der kam, glaube ich, erst später innerhalb der Serie dazu. Aber da war ein dänischer Schauspieler, den ich tatsächlich fast immer synchronisiere, Pilo Asbæk. Und insofern ist das sowieso dann immer auch die große Schwierigkeit. Was passiert, wenn zwei Schauspieler aufeinandertreffen, die regelmäßig und seit vielen Jahren vom gleichen Schauspieler synchronisiert werden? Also da gibt es dann immer einfach die Situation, wo man das dann einfach mitnehmen muss. Aber um nochmal zurückzukommen auf diese Geschichte mit den Umbesetzungen, es gibt einfach Situationen, wo ein anderer Spieler möglicherweise oder nicht nur möglicherweise, sondern tatsächlich einfach besser passt oder ein besseres Ergebnis erzielt. Man muss ja einem Schauspieler auch immer die Chance geben, sich in eine Rolle reinzuversetzen. Ich sage mal, am Theater haben wir 6 Wochen Probenzeit und die Probenzeit sind natürlich dazu da, das Stück irgendwie zu inszenieren, aber ich habe auch mindestens von den 6 Wochen habe ich mindestens 4 Wochen Zeit, eigentlich sogar die gesamten 6, um diese Rolle zu finden, um mich selbst zu verwandeln. Und das habe ich im Synchron nicht. Das wird natürlich so, da wird sofort geguckt, okay, wer passt, wer kann das sofort umsetzen, wen können wir uns dafür vorstellen und wer passt. Und dann kommt es da halt eben dann auch schon mal zu solchen Umbesetzungen. In diesem Fall zu meinen Gunsten.
Ich musste gerade erst nachgucken und suchen, wo ich das fand. Also, wo wir gerade über Umbesetzungen reden. Also, du hast ja Pedro Pascal übernommen. Der wurde vorher von Florian Halm hauptsächlich synchronisiert.
Ja. Genau.
Also ich kenne ihn, also das erste Mal ist mir Pedro Pascal in The Mentalist aufgefallen, als das Love Interest von Lisbon.
Okay.
Und da wurde er eben auch von Florian Halm gesprochen und ich hatte schon gerätselt, ich hatte nämlich gar nicht nachgeguckt, ob er in Wonder Woman 1984, da hat er ja auch den Bösewicht gespielt, auch da wurde er von Florian Halm gesprochen.
Gut.
Und dann scheinst du dann mit The Last of Us da reingekommen zu sein.
Irgendwie. Also es ging um Mandalorian, wo er ausgewählt wurde, tatsächlich. Wenn ich mich recht entsinnen kann, doch, ich glaube, ich habe da auch ein Probesprechen für gemacht. Das ist ja immer so. Das ist im Grunde fast ein bisschen ähnlich wie mit dem Benedict Cumberbatch. Es gibt da ja auch wirklich eine hohe Anzahl von Filmen und Serien, die mein lieber Kollege Tommy Morgenstern wirklich sehr, sehr gut auch gemacht hat. Das hat dann immer wirklich was damit zu tun. Es gibt einen Filmverleiher, es gibt eine Redaktion, die Synchronisation in Auftrag geben. Und die entscheiden. Die hören sich Stimmproben an oder entscheiden tatsächlich einfach von vornherein selber, hier, das passt jetzt besser und wir möchten jetzt diesen Herrn hören oder diesen Herrn hören. Auch ein George Clooney hatte Zeit seines Lebens, wenn man so will, 2 Stimmen. Bei diversen anderen Schauspielern passiert das auch. Und wir können uns dem nur fügen. Und im Fall von Tommy und mir kann ich sagen zum Beispiel, dass wir da total fein und cool damit sind, dass wir uns gegenseitig erstens mögen und zweitens schätzen. Und wir wissen, wie die Branche funktioniert und damit hat sich das Ganze. Und wir müssen uns dem müssen und dürfen uns dem fügen. Und ich kann auf jeden Fall auch sagen, ich habe tatsächlich mit Florian Halm über dieses Phänomen jetzt noch nicht gesprochen, wobei ich aber auch sagen kann, dass auch Florian und ich uns lange kennen und ich glaube auch Florian und ich wissen beide, so ist es halt, so funktioniert die Branche und niemand von uns nimmt dem anderen da irgendetwas weg.
Um mal kurz noch auf den Cumberbatch zu sprechen zu kommen. Der Umbruch kam dann ja, glaube ich, mit dem Marvel Cinematic Universe, wo dann Tommy den Thor gesprochen hat.
Ja.
Als Stimme von Chris Hemsworth. Und dann kam eben Cumberbatch als Dr. Strange noch da rein. Hm. Ich bin mir jetzt aber gar nicht sicher, ob das jetzt dann vor Smaugs Einöde war oder danach.
Ja. Das ist danach. Mhm. Und es gibt auch keinen richtigen Umbruch in dem Sinne, denn es ist noch gar nicht lange her. Da haben Tommy und ich, also über etwas übertragen gesprochen, in zwei Studios parallel zeitgleich gestanden und er hat The Power of the Dog gemacht. Er wurde für The Power of the Dog ausgewählt. Eben diesmal nicht ich, es wurde wieder ein Casting gemacht. Er wurde für The Power of the Dog ausgewählt. Ich wurde ausgewählt für Die wunderbare Welt des Louis Wayne, hieß der. Und wir haben sie im Grunde zeitgleich parallel fast im gleichen Studio nebenan gemacht. Und so war es damals
kurios.
Auch. Während ich den Smoke gemacht habe, hat Tommy, glaube ich, The Imitation Game, glaube ich, auch zeitgleich gemacht. Also das heißt, das gibt es im Grunde bis heute. Ich glaube, man kann, wenn man mal in die Synchronkartei guckt, ich weiß es jetzt in den Zahlen nicht, ich habe ein paar Filme mehr gemacht, aber das kann sich auch alles wieder ändern. Aber da kann ich auch immer nur sagen, natürlich liebe ich Benedict Cumberbatch und halte ihn für einen großen Schauspieler. Das ist für mich eine ganz tolle Aufgabe, Verantwortung, mich mit überhaupt dem Spiel von einem so großen Schauspieler auseinanderzusetzen und zu schauen, was macht der, und ich versuche dem irgendwie beizukommen. Das ist für mich tatsächlich eine ganz tolle Sache und das ist es für Tommy mit Sicherheit auch. Aber nichtsdestotrotz, ich definiere mich nach wie vor als Sascha Rotermund, Schauspieler, und ich werde für diverse Dinge engagiert. Auf meiner Visitenkarte steht nicht die deutsche Stimme von Benedict Cumberbatch.
Das ist gut, ja.
Das wird natürlich hier und da benutzt, wenn es drum geht, eine Vita zu schreiben beispielsweise oder irgendetwas anderes für eine Identifikation, ganz klar. Aber oben drüber steht bei mir immer noch eben Sascha Rotermund, Schauspieler.
Lass uns noch mal kurz über Mandalorian reden. Ich denke, das interessiert Sven genauso wie mich auch. Hast du denn irgendwelche Lieblingsszenen aus der Serie, die dir auf die eine oder andere Weise besonders viel Spaß gemacht haben oder wo du gerne dran zurückdenkst?
Tatsächlich ziemlich am Anfang in der ersten Staffel, wo dieses Monster in der Höhle ist. Ist es nicht gleich in der ersten oder in der zweiten Folge, wo dieses Monster in der Höhle ist? Das Schlammhorn ist es, glaube ich. Das fand ich so spannend und das fand ich so cool. In der letzten Staffel fand ich das, wo er in den Wassern da gebadet hat, das hat mir super gefallen. Ja, es gibt ganz, ganz viel mit Grogu. In der dritten Staffel, glaube ich, gibt es diese witzige Szene, wo Grogu im Hintergrund in diesem Drehstuhl sitzt und sich immer wieder dreht. Das fetzt schon echt total. Das sind jetzt so Sachen, die mir auf Anhieb einfallen. Also die ganze Geschichte. Ich bin einfach ein großer Fan von Werner Herzog. Und mit allem, was dazugehört, diese Szenen am Anfang in der ersten Staffel da als, wie heißt die Rolle? Der Kunde? Oder der Auftraggeber?
Genau, ja.
Der Auftraggeber. Da geht mir das Herz auf.
Ja,
weil ich den so spannend finde. Und ich finde das so, also generell den Charakter Werner Herzog finde ich generell so spannend und ich finde das so irre, dass die Amerikaner ihn dafür so lieben, dass er so schlecht Englisch spricht.
Aber er spielt auch immer so unsympathische Rollen, das kommt dann auch noch dazu.
So, so cool.
Er spielt oft die aus amerikanischer Sicht stereotypische Rolle des Deutschen.
Ja, natürlich, klar. Aber auf eine sehr eigene und sehr besondere Art und Weise. Und wenn man sich mal ein kleines bisschen, einfach nur mal, jetzt letztes Jahr kam ja seine Autobiografie raus. Und wenn man sich die alleine mal reingepfiffen hat und wie selbstironisch er genau diesen Umstand sieht, den du gerade beschrieben hast, unterhält mich das unglaublich.
Aber auch deshalb auch ein interessanter Charakter für seine Arbeit mit Kinski damals. Also
ja, natürlich. Das ist natürlich die ganz große Legende, wo sind sie da in Peru?
Fitzcarraldo gedreht haben.
Ja, mit Fitzcarraldo und Aguirre. Fitzcarraldo fand ich wirklich einen tollen Film, aber wie sie da wirklich auf dieses Schiff da ständig quer steht, um Himmels Willen und so weiter.
Und die Einheimischen dann Werner Herzog gefragt haben, ob sie den Mann, der ja offensichtlich besessen ist, nicht mal eben verschwinden lassen sollen.
Sollen wir ihn für dich töten? Aber auch die Geschichte mit dem Kameramann, der dann von der Schlange gebissen wurde und der wusste, okay, ich kann jetzt nur überleben, indem ich mir den Fuß absäge. Das sind so wilde Sachen, die sind so drüber, diese Geschichten, dass man sie gar nicht glauben kann. Und trotzdem sind sie so unterhaltsam.
Das ist krass.
In sich, dass ich das schon unglaublich finde.
Definitiv, ja. Ja. Sven, hast du noch was Mando-lastiges?
Nicht speziell Mando, sondern eher das Fandom drumherum. Und zwar kenne ich es zum Beispiel von Hans-Georg Pantschak als Beispiel genommen. Er ist ja auch öfters auf Star Wars Events oder Conventions. Ja. Bist du in dem Bereich auch unterwegs?
Ich hatte bislang noch keine Anfragen dazu. Also die Comic-Con war jetzt das erste Mal, beziehungsweise da gab es die Anfrage schon etwas länger, das mal zu machen. Da war aber Covid, dann bin ich Vater geworden und so weiter. Das habe ich da erstmal ein bisschen vor mir hergeschoben. Und deswegen war das jetzt das erste Mal, aber in diesem Bereich gab es bei mir tatsächlich einfach noch keine Anfragen, kann ich klar sagen. Insofern das, bin ich da auch noch nicht unterwegs.
Definitiv ein Missstand, ja.
Das müssen wir uns notieren, Michael.
Du rennst da offene Türen ein bei mir, Sven. Also ja, ich habe es ja auch schon für andere Veranstaltungen, die jetzt eher in unserem Bereich stattfinden, sprich Comic-Con Stuttgart oder FedCon oder sowas, habe ich es ja auch schon mal angeregt.
Ja.
Okay, ich bin gespannt.
Also ich denke mal, da können wir nur voneinander so ein bisschen profitieren. Ja, also wir sind ja jetzt durch die FedCon auch sozusagen zusammengekommen hier. Und da, dass ja den Kontakt einfach zwischen den Synchronsprechern und der Community, der Fan-Community und den aktiven Fans auch durchaus noch ausbauen und weiter pflegen können. Also es ist mir auch ist mir auf jeden Fall im Laufe des Jahres ein großes Anliegen geworden.
Ja, und gerade auch diesen Star Wars Events, Conventions etc., da sind halt Synchronsprecher super gern gesehene Gäste.
Ja.
Also ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand, der dann da war, von Synchronsprechern einen unsympathischen Eindruck gemacht hat. Unheimlich offen, super freundlich, sehr fannah.
So sind wir.
Ja, das ist aber keine Selbstverständlichkeit. Da kennen wir auch gerade im Bereich der Schauspieler, aber da werde ich keine Namen nennen, aber auch da kennen wir halt auch das Gegenteil, ne?
Ja, ja klar.
Manchmal liegt es aber auch am Management, ne, Sven?
da sage ich lieber gar nichts zu.
Ja, ja. Genau. Ja.
Häufig sind ja dann die Schauspieler entspannter als das Management im Vorfeld.
Ja,
da könnten wir dir auch ein paar Storys erzählen. Aber gut, lassen wir das.
Ja, aber ich kann tatsächlich jetzt auch mal gerade von der anderen Seite sagen, das war für mich ja jetzt auch eine erste Erfahrung quasi auf der Comic-Con. Ich kann tatsächlich ganz ehrlich sagen, dass ich mich dann entschlossen habe, okay, ich komme jetzt mit zu dieser Comic-Con. Mhm. Hatte für mich auch was damit zu tun, dass es dieses ganze Thema künstliche Intelligenz ist. Und ich habe wirklich gedacht, ich glaube, es ist sinnvoll, dass man sich einfach mal zeigt. Denn es gibt ja auch diese Panels, die auf den Bühnen stattfinden, diese Fragerunden fürs Publikum, einfach nur um ein Bewusstsein zu schaffen. Aber ich habe eins festgestellt, und das habe ich mit wirklich großer Freude festgestellt, dass es einen großen Zuspruch gab. Ich bin immer ein totaler Verfechter davon, auch zu sagen, Synchron ist keine Religion, das ist nur ein Angebot. Wer Original gucken will, soll das gerne tun. Ich bin niemandem böse, um Gottes Willen. Ich würde auch niemals sagen, ich bin besser als das Original oder irgendwie sowas. Ist ja Quatsch. Es ist und bleibt nur ein Angebot. Und für mich bleibt es ein wahnsinnig toller und spannender Job. So, aber das ist es. Aber da ist uns wirklich sehr, sehr, sehr viel Interesse und Wertschätzung entgegengebracht worden, die mich sehr, sehr bewegt hat, kann ich tatsächlich sagen. Und gerade so in diesem Gedanken, ich bin dahin, damit man sich mal zeigt, da habe ich gedacht, wow, hier sind wir an einer tollen Adresse.
Wundert mich tatsächlich gar nicht, dass das so ist.
Ja, schön.
Ja, also es gibt ja welche, die sind so Puristen, die dann das Englische insbesondere ja verfechten oder ne, gerade im Anime-Bereich dann Original mit Untertitel schauen.
Okay,
aber wenn ich eine gute Synchro in Deutsch haben kann, dann gucke ich mir die Synchro an. Ja.
Ja, wie gesagt, man kann sich ja beides geben. Es gibt ja manchmal einfach auch Filme oder eben Inhalte, die einfach sehr schwer sind. Ich glaube, mein Englisch ist ganz gut und ich darf um Gottes Willen natürlich auch sagen, ich schaue tatsächlich auch relativ viel im Original, weil ich mir natürlich als Schauspieler selber da auch noch was von abgucken kann möglicherweise. Und das heißt gar nicht, dass ich das von meinen lieben Kolleginnen und Kollegen vom Synchron jetzt nicht könnte. Das interessiert mich immer, wie die Ergebnisse geworden sind. Gerade, ob ich selber mit mir zufrieden bin, aber natürlich auch, wie funktioniert das Ganze, wenn man eine Klapp-Klapp-Komödie hat, ein Mordsteam ermittelt, wieder kann ich mich gerade erinnern, Markus Off und ich, wir sind nicht zusammen aufgenommen worden. Und dann habe ich mir das Endergebnis angeguckt, vor allem auch, weil ich so neugierig war und habe gedacht, ey, Markus, es war mir eine Ehre, mit dir vor der Kamera zu stehen. Also im übertragenen Sinne natürlich. Nein, also da muss ich wirklich auch, Pierre Peters Arnolds hatte Regie. Und das sind so Sachen, auf da haben wir gar keinen Einfluss dann mehr drauf. Die Regie muss dann wirklich gucken, funktioniert das im Zusammenspiel? Und natürlich ist Markus Off generell super, das ist auch ein toller Schauspieler. Und dass das dann im Endeffekt so schön zahnt, das ist was, was mich dann sehr, sehr, sehr froh macht. Ganz einfach. Aber trotzdem ist Synchron auch immer ein Filter und ich verstehe jeden, der sagt, okay, das ist mir jetzt einfach zu hoch und zu viel. Ein Christopher Nolan-Film, dem kann ich im Englischen nicht folgen. Also wenn jetzt Oppenheimer, ich bin zwar in einer kleinen Rolle drin, aber ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich habe den Film in seiner Gänze noch nicht gesehen, der interessiert mich natürlich wahnsinnig. Und entweder schaffe ich es halt eben, weil es mich natürlich auch interessiert, wie die Schauspieler im Original sind, wie sie agieren, mich entweder so gut vorzubereiten, dass ich es alles mitkriege oder dass ich die Untertitel lesen kann. Und ansonsten baue ich hier einfach sehr, sehr auf die Kolleginnen und Kollegen, auf Christoph Tschöpker, der nur wirklich als Regisseur einer der ist, der absolut weiß, was er tut, dass man sich das auch gut auf Deutsch angucken kann. Da bin ich sehr, sehr dankbar, dass es das gibt.
Hm. Auf welche Rolle wurdest du denn auf der Comic-Con am meisten angesprochen?
Ich glaube Smaug. Smaug und Mandalorian. Aber ja, tatsächlich. Also wenn ich jetzt überlege, also im Grunde kann ich sagen, es waren Doctor Strange, es war Smaug, es war The Last of Us und Mandalorian. Also im Grunde 2 Punkte Pedro Pascal. Im Grunde nur ein
und
Punkt
Cumberbatch.
Zwei Punkte Cumberbatch, natürlich. Das ist es natürlich, genau. Und doch, die drei Fragezeichen kamen auch des häufigeren Mal. Aber es ist nun doch, die Tour ist ja jetzt 14 Jahre her. Und es gab 2 weitere Touren dazwischen, insofern war das schon noch präsent, aber jetzt auch nicht mehr so extrem. Ja, also der Mandalorian hat schon eine sehr große Rolle gespielt, auf jeden Fall.
Ja, cool, dass das so
ja. Und präsent ist. Tatsächlich unser lieber Freund Captain Pike, Anson Mount, das war spezieller, das war ein spezielleres Publikum.
Ja, das heißt jetzt ja, speziell?
Es wurde weniger angesprochen. Also die anderen Titel waren offensichtlich einfach größer. Ja. Nur ist das allerdings auch eine Serie, Paramount und so weiter und so fort. Die zweite Staffel ist es ja gewesen jetzt von Strange New Worlds. Und die Figur Captain Pike kam ja dann das erste Mal bei Discovery, glaube ich, ne?
Jetzt in dieser Iteration, ja, genau.
Genau, wo er das erste Mal dann auftauchte. Das heißt, da gab es natürlich schon irgendwie Fans, die das natürlich wussten. Aber das Verrückte war, bei der Comic-Con war ja der große Star, der da gewesen ist, war ja William Shatner, der ja persönlich da gewesen ist. Und auf meinem Plakat war ein Foto von mir und links daneben war ein Foto von Dr. Strange, vom Mandalorian, ich glaube irgendwie die drei Fragezeichen waren abgebildet.
Aber Anson Mount auch, ne?
Und Captain Pike, ganz genau, das meine ich. Und ganz viele Leute kommen dann so an den Stand und wissen erstmal nicht genau, wer ist das? Ach ja, den kennen wir nur von der Stimme. Ach so, wen macht der? Dann guck mal. Ach, das ist die Stimme von Captain Kirk. Sie sind die deutsche Stimme von William Shatner. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich das gehört habe.
Ehrlich?
Ja.
Oh Gott.
Und ich bin 39, ich war vor 10 Jahren 39, ich bin 49, Entschuldigung. Und der hochgeschätzte William Shatner ist aber großartige, grandiose 93.
Ja.
Das muss man sich mal vorstellen, dass man
obwohl,
das
jetzt glauben obwohl ich, könnte. Ich habe mir hinterher sein, ich weiß nicht, ob du dir das auch angeguckt hast, ich habe mir seinen Panel da ganz zum Schluss noch angeschaut.
Nee, den habe ich nicht gesehen.
Und das war halt eine Dreiviertelstunde lang und er hat irgendwie nur 2 Fans runtergeputzt währenddessen.
Wirklich?
Ja, er hat eine Story erzählt, die dauerte eine halbe Stunde und keiner wusste am Ende mehr, worauf er hinaus wollte, bis er dann tatsächlich noch zur Pointe kam, die er am Anfang
hat. Oh ja.
Aber auch nur, um einen Fan zu belehren. Und ich weiß gar nicht mehr, was es war.
Auch eine Kunst.
Ja, ich hatte mich hinterher noch kurz mit Benjamin Stöwe unterhalten, der mir ja den Tipp gegeben hatte, überhaupt dahin zu kommen. Und es war halt, ja, im Prinzip nicht das, was man eigentlich von so einem Panel erwartet. Ja, da war das, was dann Benjamin zusammen mit Mario von Joscherow und Martin Kessler gehalten hatte, das war dann viel erhellender, was das anging. Oder der Vortrag von Hubert Zitt über die Transporter, das war dann deutlich inhaltsvoller als William Shatner. Aber natürlich ein Erlebnis, den Mann auf der Bühne zu sehen, vor allem in dem
Weiß Alter. Gott, und ich darf sagen, auch wenn ich diesen Panel nicht gesehen habe, aber wir waren ja im gleichen Hotel. Und ganz ehrlich, wenn ich mit 93 noch so drauf bin, freue ich mich.
Ja, definitiv, ja. Ja, da sind wir wieder bei Star Trek, ne? Ich finde immer noch ein Zitat, was mir damals im Kopf geblieben ist, von Riker, wo er dann in Star Trek 7, ne, Treffen der Generationen, sagte, mein Plan ist es, ewig zu leben. Auf die eine oder andere Weise.
Ja,
fand ich schon sehr, sehr eindrücklich und sehr motivierend. Aber passt auch zu Riker, ne? Ja, lass uns noch mal kurz, das war ja auch mit ein Anlass, warum wir dich zu diesem Zeitpunkt zum Podcast geladen haben, ja. Da ja diese Woche die letzte Folge der zweiten Staffel von Strange New Worlds tatsächlich läuft. Mhm. Und die letzte Folge, die ich jetzt tatsächlich gerade eben noch schauen wollte, zu Ende schauen wollte, aber dann ist mir die Zeit weggelaufen, war die Subspace Rhapsody, also die Musical-Folge. Und ich hatte mich im Vorhinein schon gefragt, ob denn auch der Gesang synchronisiert worden ist.
Oh, wir hätten es so gerne gemacht. Wir hätten es so gerne gemacht. Und ich kann dir, und deswegen, weil unser Regisseur, der ja die Star Trek-Serien, ich glaube, alle betreut bei der Arena Synchron, Oliver Feld, ist ein absoluter Fachmann, was Musical angeht. Mhm. Und ich kann sogar sagen, dass wir mal zusammen ein Musical auf die Bühne gebracht haben, was Oliver Feld selbst geschrieben hatte. Er hat dir die Musik komponiert, er hatte das komplette Libretto geschrieben, eine tolle Komödie geschrieben, wow, mit wunderbarer Musik. Und das haben wir vor 2019 ist es jetzt gewesen. Haben wir das mit mehreren Kollegen, Santiago Ziesmer war auch dabei unter anderem, hier in Berlin haben wir das gespielt. Und ja, das haben wir mit sehr viel Spaß und sehr, sehr gerne gemacht. Das heißt, wir wären sogar musiktheateraffin gewesen und hätten es gerne gemacht. Aber wie ihr euch vorstellen könnt, ist das ein sehr, sehr hoher Aufwand, sowas zu machen. Da müssen Chöre geschrieben werden, da müssen Texte umgeschrieben werden und dann muss das alles 1A musikalisch sitzen. Also ich habe das bei der Produktion Die Schöne und das Biest, habe ich das ja miterleben dürfen, was der Tommy Amper, der da die musikalische Leitung gemacht hat, also wirklich bis hin zum kompletten Opernchor aufgenommen hat, weil das ja wirklich große, große Szenen gewesen sind dabei. Das ist sehr, sehr, sehr aufwendig. Und da hat man hier gesagt, wir lassen es im O.
Ja, aber die Idee, ein Musical in Star Trek zu produzieren, ist natürlich.
Na klar, wenn das so bei Grey's Anatomy geht.
Ja, aber bei Star Trek hat es natürlich hier mit dieser Subraum-Anomalie, die da erforschen und dann.
Wahnsinn.
Ist schon eine coole Idee gewesen, das dann zu machen und einfach auch die Charaktere zu sehen, wie die damit umgehen und dann auch wirklich diese Verwirrung dann in den Text auch der Lieder einzubauen. Ja, warum singen wir eigentlich?
Da ist so eine tolle Selbstironie drin.
Ja.
Ich fand wirklich, sie haben sich einfach sehr, sehr viel getraut dieses Mal. Und ich konnte es teilweise selber gar nicht glauben. Und gerade wenn von der Regie vom Oliver immer kam, das verträgt's, gib ihm noch ein bisschen mehr. Und ich dachte, wir sind doch hier im Star Trek und ich bin ja gerade der Captain der Enterprise. Ich kann doch jetzt nicht. Aber gut, ja klar, er stand doch gerade noch mit der Schürze am Herd. Warum soll er dann nicht auch noch singen? Oder er hat so viel Humor zeigen und das hat mir sehr, sehr gefallen.
Ich muss auch sagen, also gerade was so Captain Pike betrifft, wir haben ja damals 2019 auf der FedCon, haben wir Anson Mount und Ethan Peck beide getroffen. Super Typen. Mhm. Aber wenn man so Anson Mount mal getroffen hat, Sven, ich weiß nicht, ob du ihn da auch mal gesprochen hast oder so.
Nee, ich habe ihn nicht gesprochen.
Aber er ist halt eher so, wenn man ihn so trifft, ist er eher so ein bisschen zurückhaltender, ruhiger, aber auch so ein bisschen verschmitzter Typ. Ja, und als Captain Pike hat er eine interessante Emotionalität, vor allem jetzt in der Serie. Ja. Aber auch diese, was du ja eben über den Jaren schon sagtest, so eine Melancholie, die da drunter
ja,
liegt, eben weil
ja,
er sein
total.
Schicksal eben kennt.
Genau.
Ja.
Ja, ganz spannend.
Wir sind ja jetzt, glaube ich, einen Tag vor der Ausstrahlung des Finales. Ich weiß nicht, der Podcast wird sowieso nicht vorher erscheinen, aber vielleicht kannst du schon mal für uns jetzt quasi spoilern. Wird es denn tragisch im Staffelfinale? Die Gorn sollen ja zurückkommen.
Ich werde den Teufel tun, irgendetwas zu sagen. Am Ende sage ich was nicht richtig und so weiter und so fort. Und irgendwas kommt jetzt hier raus. Ihr wisst ja gar nicht. Der Blitz trifft mich.
Aber sag uns nur, müssen wir Taschentücher bereithalten, wenn wir die Charaktere mögen?
Man sollte immer auf alles vorbereitet sein.
Ah ja.
Sehr diplomatisch.
Besser ist es.
Ja.
Aber es wird viel, es wird, it's gonna be hilarious.
Oh. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also, ja, das ist so eine Star Trek Serie, wo man nicht wusste, dass man sie braucht. Genauso wie bei Lower Decks. Also, man hat ja immer mit Star Trek so eine gewisse Idee verbunden, gerade von der Originalserie oder von Next Generation, diese ganzen 90er-Serien, ne, Voyager, Deep Space Nine, dieser Episodencharakter. Ja. Und dann kamen halt diese Filme, die dann auch qualitativ herausfordernd waren, sag ich mal. Oder eben dann auch die durchwachsene Bilanz der ersten Staffeln Discovery oder Picard, wo ja durchaus viel Kritik geäußert wurde, ob sie jetzt berechtigt war oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Aber Strange New Worlds hat, obwohl es ein Prequel ist mit einigen bekannten Charakteren, ja so einen eigenen Vibe gefunden und ja, so nochmal diese alte Formel von Star Trek mit neuem Leben erfüllt, finde ich. Weiß nicht, Sven, hast du überhaupt Strange New Worlds schon geguckt?
Ich muss tatsächlich gestehen, dass ich in Raumschiff Enterprise sehr tief drin bin, aber alles, was nach Raumschiff Enterprise kam, nicht mehr, also nur punktuell geschaut habe.
Okay.
Die, in Anführungszeichen, neuen Kinofilme, die, wann war es, 2010, 2012, wann kam der erste denn?
Hast du da nicht auch Cumberbatch schon synchronisiert als Khan damals?
Ja.
Genau.
Da fing das langsam an, ja.
Die habe ich dann wieder gesehen.
Zweite, ja.
Aber die Serien und gerade auch die ganze Picard-Geschichte und das ist alles an mir vorbeigegangen. Da habe ich nichts mitbekommen.
Also ein Kritikpunkt war halt, dass eben sie sich nicht genug getraut haben, von der Nostalgie abzuweichen, ne, das Alte wieder aufleben zu lassen. Obwohl die dritte Staffel ja durchaus in dem Sinne ein bisschen versöhnlicher war, hat man bei Strange New Worlds irgendwie einen Weg gefunden, trotz dieses Korsetts als Prequel noch einen neuen Spin da reinzubringen und die Charaktere, die man vorher nur so schlaglichthaft mal in der Originalserie gesehen hat oder die da erwähnt wurden, dann mit Leben zu füllen und auch eben ja so einen Humor und trotzdem diesen ja Abenteuergeist nochmal da reinzubringen. Du sagst ja gerade schon, es ist halt, die haben sich viel getraut. Ja.
Ja, absolut. Also war sehr vieles, was ich nicht erwartet habe.
Ja, und Captain Pike halt als Flaggschiff der Serie sozusagen.
Was für eine Ehre.
Eine ganz tolle Rolle und auch eine super passende Synchronstimme, wie ich sagen muss.
Vielen herzlichen Dank. Ist ja tatsächlich, ich finde den auch richtig super. Finde den auch als Schauspieler richtig, richtig klasse. Toller Typ, aber also in all dem, was er da tut, sage ich danke an alle, die mich da besetzt haben.
Ja, ich muss auch nochmal sagen, ich finde auch den Namen von seiner Nummer 1. Ich wusste nur vorher ja irgendwie, dass die Una heißt, aber ich finde einfach dieser Name, der ist irgendwie perfekt. Also ich weiß nicht warum, aber ich empfinde den als perfekt. Una Chin Riley ist ein
ja,
so
super.
Toller Name.
Ja, absolut, absolut. Ja.
Sven, ich habe dich gerade unterbrochen.
Genau, ich hätte auch noch eine abschließende Frage, die einmal an dich als Schauspieler geht und einmal an dich als Synchronsprecher. Und zwar, wenn du die Wahl hättest, auch meinetwegen vergangene Schauspieler, die mittlerweile tot sind, mit wem oder an wessen Seite würdest du gerne Schauspielern einen Film zusammen machen? Und wer wäre deine absolute Wunschrolle zur Synchronisation?
Ein Schauspieler, den ich wirklich immer über viele Jahre beobachtet, begleitet habe, den ich immer wieder ganz toll und faszinierend fand, war und ist bis heute Jeff Bridges. Mhm. Und ich weiß überhaupt nicht, wie er so ist und wie er kollegial ist oder wäre. Ich weiß gar nichts über ihn. Möglicherweise würde man da auch falsch hinten rüberkippen. Und ich kann dazu sagen, mein Kollege Joachim Tennstedt, die große bekannte Stimme Joachim Tennstedt, der ja auch John Malkovich und Billy Crystal und wen ich noch alles gemacht, ist für mich einer der allerbesten der Branche. Und man soll nicht von Vorbildern sprechen, dann steigt man nicht, wenn man keine eigenen Fußstapfen hinterlässt oder wenn man immer nur in die Fußstapfen von anderen Leuten tritt und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Aber der ist für mich einer der größten und deswegen würde ich niemals sagen, oh Gott, ich hätte das besser gekonnt. Ich bin aber in so voller Bewunderung für Jeff Bridges, dass ich als Synchronsprecher auf jeden Fall sagen würde, das ist sowas. Den hätte ich gerne gemacht. Und ich hatte ein einziges Mal das Glück, ihn tatsächlich zu synchronisieren. Und da war es deswegen der Wunsch, das ist jetzt schon eine Weile her, da war ich Anfang 30. Und das ist ein alter Film aus den 70er Jahren gewesen, der nie synchronisiert wurde. Mhm. Und da sagte man, okay, wir brauchen einen Schauspieler. Herr Tennstedt ist jetzt schon in dem und dem Alter. Da war, glaube ich, Haki war, glaube ich, irgendwie schon, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall etwas über 60, glaube ich. Und wie gesagt, ich war Mitte, Ende 30 so und Bridges war 30 in dem Film so. Und da bin ich dann halt eben damals ausgewählt worden. Und insofern war das dann auch alles in Ordnung.
Bevor du jetzt weitermachst, einmal kurz einhaken.
Ja.
Da fällt mir gerade ein, ich habe kürzlich das Solo-Programm von Thorsten Sträter gesehen. Ja. Und zu einem Zeitpunkt nimmt er sein Beanie ab und sagt dann, keine Angst, ich möchte nicht Iron Man nach dem Leben trachten oder so ähnlich. Das war ja die Rolle, die Jeff Bridges in dem ersten Iron Man gespielt hat.
Ah.
Weil er hatte da die optische Ähnlichkeit.
Das ist eine gewisse Ähnlichkeit da mit der Glatze, das stimmt.
Ich bringe das nur gerade an, weil auf der Comic-Con habe ich ja erfahren, dass ihr beiden auch befreundet seid.
Na ja, befreundet. Wir haben uns jetzt ein bisschen kennengelernt und ich habe tatsächlich ein kleines Projekt vor der Nase. Und zwar, Thorsten Sträter hat die sogenannten Gute-Nacht-Geschichten, ein bisschen Horrorliteratur hat er geschrieben, bevor er Comedian wurde. Die wurden als Hörbuch produziert, unter anderem auch unter meiner Teilnahme.
und dann kam ich mit einem Kollegen, mit dem ich sehr viele Bühnenprogramme zusammen mache, auf die Idee, ob wir da nicht eine inszenierte Lesung draus machen wollen.
Da hast du, glaube ich, schon mal was zu gepostet, meine ich, oder?
Ja, kann das sein? Auf jeden Fall. Sträters Gute Nachtgeschichten kommen am 14. Oktober in Berlin in der Uferfabrik raus und dann machen wir ein bisschen Tryout. Erstmal mal gucken, wie es läuft. Wir sind in Hamburg im Koralle-Kino am 12. November und mit dem hoffentlichen Ziel, dass da im Jahr 24 eine kleine Tournee draus wird. Genau. Und das alles auch approved by und ein bisschen von, ja, im Auftrag wäre jetzt zu viel gewesen, weil es ist meine Idee gewesen, aber wir waren uns sofort grün, Thorsten und ich, und das war und ist eine tolle Begegnung. Und ja, ich darf sagen, in seinem Auftrag, Herr Sträter schickt mich in die Nacht hinaus und genau.
Das, okay, gut.
So viel zum Thema Thorsten Sträter. 14. Oktober in der Uferfabrik in Berlin. Mit der Lauscher Lounge zusammen, mit der großartigen und wunderbaren Lauscher Lounge als Veranstalter zusammen. Genau, und das andere ist, glaube ich, also spontan würde ich jetzt in der Tat auch sagen, Cumberbatch als Partner, als Schauspielpartner. Ich glaube, dass das, also wenn man, ich glaube, dass das würde mich auf eine ziemliche, würde einen ziemlichen Ehrgeiz aus mir rausprügeln, muss ich tatsächlich sagen. Ich glaube, man bewegt sich da auf ein sehr, sehr hohes Level. Aber ich glaube gerade auch, weil der auch so viel Bühne gemacht hat, ja. Es gibt ja diese tollen Aufnahmen von diesem Theaterstück von Frankenstein, wo er mit dem Kollegen, da vergesse ich immer, wie der heißt, der ist auch ein bekannter Schauspieler, wo die sich am Nachmittag verabredet haben, wer spielt jetzt wen? Spielst du heute Abend das Monster oder spielst du Viktor Frankenstein? Das kann man tatsächlich bei YouTube beides sehen. Das war National Theater im Kino, wenn es manchmal im Kino diese Theaterübertragungen gibt, da sieht man halt auch, was für ein Theatertier das ist und wie körperlich der spielt. Und das ist was ich einfach sehr, sehr gerne mag. Und insofern könnte ich sagen, so als Schauspieler wirklich mal so eine richtige Rolle mit richtig Verausgaben, ja, da hätte ich Lust zu, ohne zu sagen, na klar, ich kann mit dir mithalten oder sowas. Das ist ja auch Quatsch. Insofern muss man das wirklich kollegial sehen und zu sagen, da habe ich einfach Bock auf die Challenge. Ja.
Sven hatte noch nach deiner Traumsynchronrolle gefragt.
Ganz
schön. Gibt's da noch was?
Da müsste ich ja. Also ich kann tatsächlich sagen, dass ich, aber blödes kleines Geheimnis mache ich daraus. Ich habe in relativ kurzer Zeit, werde ich aufnehmen, einen Schauspieler, den ich sehr, sehr mag, in einem Film meiner Lieblingsregisseure.
Mhm.
So, und insofern geht da ein kleiner Traum für mich in Erfüllung. Das kann ich in der Tat sagen. Aber insofern kann ich jetzt nicht konkret sagen, die und die Rolle, also wenn jetzt der Film, wenn es davon irgendwie ein Remake geben würde, dann möchte ich jetzt bitte Ben Hur sein oder sowas. Das würde mir jetzt zumindest nicht spontan einfallen. Ich hatte schon wirklich, wirklich das große, große Glück, wirklich tolle, tolle Sachen zu machen von Ziemlich Beste Freunde, Mad Men. Das sind so,
ja, richtig,
das sind so Highlights. Ja, Ziemlich Beste Freunde. Und was ich tatsächlich, das kann man vielleicht mal sagen, der ist jetzt ist er online. Als ich so im späten Teenie-Alter war, hat der Comedian Chevy Chase damals, der hat zwei Komödien gedreht als Undercover, beziehungsweise nicht als Undercover, sondern als Investigativjournalist, der hieß Fletch der Troublemaker, und das waren natürlich absolute Hau-drauf-Komödien der 80er Jahre, und die sind heute mit John Hamm, den ich ja auch häufig synchronisiere, gibt es quasi einen neuen Fletch, der eine ganz andere Art hat als Chevy Chase das damals. Der hat sich riesen Perücken aufgesetzt, der hat sich falsche Zähne reingeklickt und sowas. Das ist heute alles hier nicht so. Und man merkt auch richtig dem Film an, dass man sich ein bisschen zurückhalten musste beim Humor, um nicht dem und jenem im Jahre 2023 auf den Schlips zu treten.
Oh ja.
Und ich finde, das ist auf eine ganz elegante und tolle Art ist das gelungen, dann sich nicht einfach nur eine Kopie zu machen, sondern da ist eine ganz schöne, schon auch eine absurde, aber eine coole Komödie entstanden. Gib's zu, Fletch heißt der Film. So, und da war ich, da habe ich mich sehr gefreut, dass ich das machen durfte.
Wo du gerade Ziemlich Beste Freunde erwähnt hast, da kriege ich gerade so Flashbacks. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, ich bin ja Lehrer. Und neben dem Sam Henner, der mich ja über Jahre jetzt begleitet hat, wo ja die Serie bald endet und dann den Genuss nicht mehr haben werde, zumindest nicht mehr mit neuem Material, hat mich dieser Film doch einige Jahre begleitet, weil immer so vor Weihnachten oder vor Schuljahresende wollten dann Schüler ganz gerne den Film sehen. Der einzige, den ich, glaube ich, häufiger gesehen habe als Ziemlich Beste Freunde, ist Fuck You Goethe.
Ach wirklich? Mit den Schülern zusammen?
Ja, ja. Kleines Trauma.
Ja, das ist
aber Oma C., ultra mitreißendes Spiel und auch super synchronisiert. Also wir wollen ja wirklich nicht lobhudeln und so weiter.
Och, mach mal.
Nein, aber ne, du weißt, was ich meine. Es,
ich danke vielmals. Ich freue mich sehr darüber.
Ja, ich habe ja am Anfang schon gesagt, es bringt halt diese Charaktere zum Leben und die bringt es halt dann in die deutsche Sprache. Und das ist
unsere Aufgabe, jawohl.
Unglaublich bemerkenswert, ja.
Vielen Dank.
Ja. Sven, hast du noch irgendwas?
Wunschlos glücklich.
Gut. Ja, dann tröste jetzt mal noch ein bisschen deine Freundin, dass sie heute nicht dabei sein konnte.
Als ich die drei Fragezeichen und die Kindheitserinnerungen ins Spiel gebracht habe, hat sie mir den Vortritt gelassen.
Gut.
Sie wusste, wie sehr ich die mag.
Okay.
Gut, dann sage ich ganz herzlichen Dank. Danke für die Gastfreundschaft. Danke für das offene Ohr.
Ja, danke, dass das so spontan geklappt hat.
Sehr gerne.
Es hat sehr große Freude gemacht und ich hoffe einfach, dass wir uns bald dann auch mal in Real zusammensetzen können. Vielleicht dann auch mal in größerer Runde, vor allem dann mit Max und Michelle dabei. Dann können wir noch so ein bisschen auch über deren Erfahrungen mit deiner Stimme oder mit den Rollen und so weiter reden.
Sehr gerne.
Und wir werden natürlich uns darauf freuen, wenn dann die nächste Äußerung des Mandalorian kommt.
Darauf freue ich mich auch jetzt schon.
Und natürlich auf die nächste Staffel Strange New Worlds.
Alles klar. Dann
gerne.
Bis bald.
Bis bald. Ja.
Tschüss.
Willkommen zurück.
Oh, das wärmt einem das Herz, Max, ja.
Wunderschön, ne?
Ja, total. Ja, das Gespräch mit Sascha war sehr unterhaltsam, habt ihr ja gehört. Wir haben viel gelacht und haben sehr viele Themen angesprochen. Ich denke mal, aufgrund der Fülle seiner Synchronrollen war für jeden irgendwas dabei. Aber wie gesagt, ich hatte gar nicht damit gerechnet, so viel über Pumuckl sprechen zu müssen.
Was? Pumuckl?
Ja,
das stimmt, Pumuckl. Da gibt es neue Folgen, ne?
Richtig, ja. Aber wer weiß, ob das überhaupt ohne Meister Eder noch was ist, ne?
Gibt es einen neuen Meister Eder? Kevin Eder oder so?
Hast du etwa die Folge noch nicht gehört, Max?
Nee, die nehmen wir ja gerade auf.
Stimmt auch wieder. Na gut. Ja, dann werden wir sehen, was da auf uns zukommt und wir harren der Dinge, die da kommen. Max, was steht denn für uns als nächstes so an?
Hilf mir auf die Sprünge.
Ja, ich meine jetzt, was so in den nächsten Folgen so drankommt.
Ach so, ich glaube, da gibt es so eine gehörnte junge Dame, die demnächst dran ist.
Ja, richtig. Ich glaube, sie heißt irgendwas mit A, ne?
Ja, und sie fängt mit A an und hört mit Zucatano auf.
Ah, richtig, genau, ja. Ja, am kommenden Freitag ist die Fanpremiere für die neue Ahsoka-Serie, für die ersten beiden Folgen, die im Kino exklusiv gezeigt werden für geladene Gäste. Und Max und ich dürfen auch daran teilnehmen mit vielen anderen, unter anderem auch mit den Mandos, den Rebellen von der German Base Yavin und Last Geek Tonight wird auch da sein. Und ja, das wird eine große Party.
Ja, wir sind geladene Gäste, wir sind keine Neutronen.
Richtig, ja, vielleicht Tachyonen.
Sind die geladen?
Nee, aber die fliegen unter Radar, oder? Egal, wir sind keine Physiker. Müssen wir nochmal Jeanette oder Stefan fragen oder den Reini.
Wenn der mal Zeit hat.
Naja, auf jeden Fall ist das eine der nächsten Folgen, die ihr hören werdet. Max, du hast aber noch einen Film geguckt, der heißt doch, glaube ich, Hypnotic?
Ja, Hypnotic, genau. Der hat extrem miese Kritiken bekommen. Ich fand ihn ganz unterhaltsam.
Ja.
War ganz nett, kann man sich gut anschauen. Ja, auf Rotten Tomatoes ist er, glaube ich, bei irgendwie 30% Zustimmungsrate unter den Kritikern. Aber witzigerweise bei den Zuschauern bei Mitte 60.
Ist jetzt nicht übermäßig gut, oder?
Nicht übermäßig gut, aber nicht übel dafür, dass der bei den Kritikern so durchgefallen ist.
Ah ja, okay. Ja, da werden wir, denke ich mal, eine kleinere Short-Folge produzieren, wo wir uns den Film mal etwas genauer angucken. Die kommt dann wahrscheinlich irgendwann Mitte der Woche raus. Und die Ahsoka-Folge wird dann pünktlich zum Ende des Embargos am 22. erscheinen, abends irgendwie. Genau, und wie ich eben vorher schon angedeutet habe, wir werden mit Kaya-Marie Möller in den nächsten Tagen oder Wochen eine Folge aufnehmen. Da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen.
Jo. Das freut einen doch immer.
Gibt es noch irgendwas anderes, was unbedingt noch gesagt werden muss?
Doch, einen Tipp lasse ich noch da.
Bitte.
Wenn euer heimisches Kino eine Preview hat, dann versucht's einfach mal. Mehr als ein Horrorfilm kann nicht rauskommen.
Wie definiert sich dann Horror, ist dann die Frage, ne?
Ja.
Ja, okay, gut. Ja, obwohl, da hat der Sascha auch eine Empfehlung gegeben. Wer sich für Horror interessiert im weitesten Sinne, der kann ja dann zu den Streters Gute-Nacht-Geschichten gehen, die er ja angekündigt hat.
Oh, da war.
Gut, dann würde ich sagen, du machst dich bald auf den Weg Richtung Stuttgart.
Stuttgart, ja.
Dann bestelle Michi noch schöne Grüße und vielleicht ist er auch mal bald wieder zu Gast bei uns hier. Ne?
Ja, das lässt sich sicherlich einrichten.
Alles klar. Gut, dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Man riecht sich.
Bis dahin.
Hauen Sie rein.